Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Du guckst mir so erwartungsvoll für den Start.
Ja, ich warte mal, wann du anfängst. Ich höre ja das Intro nicht.
Ja, ich auch nicht. Das stelle ich ja später vorne dran.
Dann erstmal hallo und herzlich willkommen von mir auch.
So, du hattest im Vorfeld gerade gesagt, ich muss mich beeilen, damit wir diesen Podcast starten, weil du dir irgendwelche Sachen merken musst. Und damit müssen wir jetzt offensichtlich direkt einsteigen.
Ja, so eilig ist es nicht. Ich möchte mich erstmal bedanken. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was aus den Kommentaren ich erwähnen möchte. Also ich möchte erstmal sagen, Dankeschön wieder für die ganz vielen netten Kommentare. Es haben ganz viele Leute geschrieben, sie haben auch sehr mitgelacht bei der Geschichte, wie du das Aquarium vom Feldweg gefunden hast. Und es schrieb auch jemand, dass er quasi darüber nachgedacht hat oder er es lustig fand, dass quasi die Mitarbeiter des Baumarkts das Aquarium gesucht haben, so impliziert, dass jemand das vorher geklaut hat. Was, also, hätte durchaus sein können. Daran habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gedacht. Das fand ich tatsächlich auch nochmal sehr lustig.
Ja, man muss schon sagen, so das war, also dieser Ablageplatz, der war so ungefähr so auf der Hälfte des Weges von meiner Wohnung zum Baumarkt. Also es war jetzt nicht so, dass man erwarten könnte, dass irgendwie Sachen aus dem Baumarkt dort abgelagen werden.
Dafür aber es ist nicht unmöglich.
Ja, also nein, unmöglich sicherlich nicht.
Nein, also wie gesagt, wir haben super viele nette Kommentare bekommen, vielen Dank. Und wir haben tatsächlich auch unsere allererste Spende bekommen von der Elke.
Oh ja, stimmt,
auch,
ja.
Genau, also erstmal vielen Dank dafür, aber wie gesagt auch generell vielen Dank, weil Elke zum Beispiel jemand ist mit diversen anderen Leuten, die tatsächlich ganz regelmäßig Kommentare schreiben, nicht nur beim Podcast, sondern auch zum Beispiel unter meine Videos. Und es ist nicht so, dass ich das nicht sehe. Ich sehe das schon und ich freue mich da immer sehr. Also ich lese tatsächlich jeden einzelnen Kommentar. Also vielen, vielen Dank.
Ja, und irgendwann lernt man ja auch so seine Leute kennen. Also man sieht ja irgendwann, wer immer dabei ist und wer immer irgendwo kommentiert.
Ja, völlig. Und vor allen Dingen, ich kann mir Namen so schlecht merken, aber ich habe dann zum Beispiel auch auf der Aqua-Expo, wo wir das letzte Mal waren, Leute getroffen, von denen ich weiß, dass sie ganz regelmäßig kommentieren. Und ich weiß dann auch immer so, was das Benutzerfoto ist beispielsweise, aber ich kann mir die Namen einfach nicht merken und das tut mir dann immer so wahnsinnig leid, weil ich genau weiß, wer das ist und was der schreibt, aber diesen fucking Namen, den kann ich mir nicht merken.
Na gut.
Ist apropos halt so. Aqua Expo, wir sind dieses Jahr wieder da.
Ja.
Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Stimmt,
ne?
Haben wir noch gar nicht drüber
weil
geredet.
Weil letztes Jahr waren wir tatsächlich nicht da, da waren wir im Urlaub, das war ein bisschen schlecht getimt, aber dieses Jahr werden wir auf jeden Fall da sein.
Ja, auf jeden Fall. Du halt ohnehin für Aquado, ich bin bei Zoobox mit offenem Stand.
Ja, das ist mein allererstes Mal tatsächlich, dass ich nicht nur deine Begleitperson bin.
Ja, du hast diesmal selber was zu tun.
Ich habe selber was zu tun und das ist ein komisches Gefühl irgendwie. Weil das war die letzten Male, war das schon so, anstrengend ist nicht das Wort, was ich sagen möchte, aber die Zeit ging schnell rum, weil man hatte permanent was zu tun. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt sein soll, wenn ich wirklich ernsthaft noch was zu tun habe und nicht nur da bin, um dir quasi Getränke zu bringen oder deinen Kram zu regeln. Also ich glaube, das wird für uns beide eine ganz schöne Umstellung.
Ja, vor allem du hast ja, also...
Ich habe mir was vorgenommen.
Ich verrate noch nicht, was du dir vorgenommen hast, aber du hast wahrscheinlich mehr zu tun als ich.
Ja, du kannst gerne verraten, was ich mir vorgenommen habe. Also ich habe mir vorgenommen, Vlogs zu machen von der Messe tatsächlich, genau.
Ja, vor allem du willst dann aber auch täglich die Sachen machen.
Ich möchte tägliche Vlogs machen und ich weiß nicht, warum ich mir das vorgenommen habe. Ich halte das jetzt schon für eine dumme Idee, aber ich will das machen, verdammt.
Ja gut, müssen wir mal gucken. Oder aber, das ist jetzt gleichzeitig dann der Aufruf an alle Leute, die auf der Messe sind, Steffi davon abzuhalten, dass sie das Video machen kann.
Nein, als wenn die das machen würden. Wir haben so nette Leute, die hier zuhören und kommentieren. Also ich fürchte, da wird keiner auf deinen Aufruf.
Ja, ich meine es doch auch nett. Die Leute möchten dann miteinander, also mit dir reden und alles.
Ja, da habe ich doch auch gar nichts gegen. Ich rede immer mit jedem.
Das stimmt.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, aber ich freue mich schon drauf. Also jetzt so nach dem letzten Mal, weil die Resonanz letztes Jahr war, glaube ich, relativ gut. Es wurde ja, glaube ich, nochmal renoviert da irgendwie in den Hallen.
Ja, ich habe auch gehört, dass es renoviert wurde.
Von daher, ich erwarte eigentlich, dass das ganz nett wird. Und ja, jetzt vor allem auch nochmal zusammen mit dem The Art of the Planted Aquarium, der da hingekommen ist. Also richtig großer Live-Wettbewerb dann diesmal
mit
dabei.
Das mit dem Namen merken, das gilt übrigens auch für diese ganzen Namen von diesen fürchterlichen Wettbewerben, die ich mir auf den Tod nicht merken kann.
Das war der, wo wir in Magdeburg den Livestream zugemacht haben.
Ja, ich erinnere
mich. Diese drei verschiedenen Streams, die wir da gemacht haben, was auch ein Heidenaufwand war.
Ja, ich erinnere mich.
Und die sind jetzt halt umgezogen, weil Messe Magdeburg ist ja komplett vorbei. Also die kommen ja gar nicht mehr wieder.
Also ich glaube, die Messe gibt es noch,
ja,
aber nicht
aber
mehr mit...
Genau, also dieser Aquaristikteil, der bisher dort organisiert wurde mit den Wettbewerben und so, der ist halt völlig raus. Und der ist jetzt halt übernommen worden sozusagen und jetzt dann zieht er mit nach Dortmund.
Ja, also der ENAC ist jetzt quasi der The Art of the Planted Aquarium.
Nein, 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 geworden. ENAC gibt es weiterhin. Alle zwei Jahre, die wechseln sich jetzt ab. Also dieses Jahr ist jetzt The Art of the Planted Aquarium, nächstes Jahr ist wieder ENAC.
Ich frage sehr freundlich, welchen Unterschied macht das für Leute, die daran teilnehmen?
ENAC, nur Nano-Aquarien, The Art of the Planted Aquarium, Nano, großes Aquarium und Wabikusa.
Aha.
Ja. Also beim jetzt dieses Jahr ist halt dabei Nano-Kategorie mit, ich glaube, einem 30er Dennerle-Becken oder 35er Dennerle-Becken und XL-Kategorie mit einem großen Oasis Scaperline. Also das ist schon ordentlich, was man da mitnehmen
kann. Ist es wieder ein Wettbewerb vor Ort oder kann man seins mitnehmen?
Nein, Livescaping.
Ja, Livescaping ist natürlich schön zum Zugucken, aber ich finde das fürs Ergebnis immer so ein bisschen schade.
Ja, klar. Das Aquarium ist dann meistens trüb und so ein bisschen kahl.
Ja, ja.
Das ist dann das Hardscape sozusagen wertiger als am Ende die Bepflanzung.
Ja, eben. Weiß ich nicht. Also für mich persönlich finde ich das schöner, wenn ein fertiges Aquarium da steht. Aber man muss ja auch sagen, wir beide wissen, was für eine Heidenarbeit es ist, dieses Aquarium vorzuziehen und dann dahin zu stellen.
Ja, ja. Und das wäre ja, glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie es beim ENAC auch wirklich ausschließlich wieder als live machen wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal eine Unterscheidung ist. Dass man sagen, also dass vielleicht gesagt wird für den ENAC, dass man es wieder vorher zugeschickt bekommt und man dann fertig sozusagen dahin bringt.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde das schwierig mit der Unterscheidung, aber nun gut. Wer bin ich schon, der das entscheidet? Ne?
Aber ich bin gespannt. Also es könnte nämlich, alleine dadurch sind halt wieder viele gute, hochkarätige Leute ohnehin vor Ort für die Aquarieneinrichtung. Und dann wird das, glaube ich, ganz nett werden.
Also ja, wir haben auch ein bisschen Glück, dass wir den Wettbewerb quasi so nah bei uns haben, weil wir da ja wirklich nicht lange hinfahren.
Ja.
Also sowas wie Magdeburg, das sind ja immer ein paar Stunden Fahrt, aber jetzt mit Dortmund, da wohnen wir ja quasi in der Nähe. Wir wohnen ja auch im Ruhrgebiet, also Glück für uns.
Ja, vor allem bei Magdeburg und so, das haben wir immer nur einen Tag gemacht. Oder wir hatten es, glaube ich, schon mal, ja, nee, für den
Livestreams
haben wir auch zwei Tage gemacht. Aber ja, ist halt immer mit Hotel und hin und her und so. Und da ist natürlich netter jetzt hier, da fahren wir irgendwie eine halbe Stunde hin. War abends wieder zurück und am nächsten Morgen wieder hin. Also das ist voll in Ordnung.
Ist für uns natürlich praktischer, das stimmt.
Ja.
Gerade wenn man sich vornimmt, noch Vlogs zu machen. Oh. Findet denn der andere auch noch statt? Wir hatten ja vor 3 Jahren oder 4 Jahren, also noch vor der Pandemie, gab es ja ein Jahr lang 2 Messen quasi zeitgleich. Einmal in Dortmund und dann Ruhr irgendwas. Ich komme nicht drauf.
Aquaruhr.
Aquaruhr, genau.
Findet nicht mehr statt. Weil da ja, soweit ich weiß, ist einerseits der Zweitveranstalter so ein bisschen raus und der andere Hauptveranstalter war ja Zozajak und die sind wohl auch mit raus.
Ja, ja. Okay.
Also die findet auf jeden Fall nicht mehr statt.
Ja.
Das ist jetzt alles dann übernommen worden, da ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Hoffnung, weil die Location war ja ziemlich gut eigentlich.
Ja, die Location war sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Dortmund wart, aber das findet an der... Ist eine Trab- oder Galopprennbahn?
Galopprennbahn,
ne? Also es ist auf jeden Fall eine Rennbahn und zum Beispiel die Wettbewerbe finden immer auf den Aussichtstribünen statt. Mhm. Das heißt, es sind so ganz steile Treppen. Also ja, das ist okay, aber ich sag mal, wenn man zum Beispiel nicht so gut zu Fuß ist, dann ist das schon
eine schwierige Location. Ja, barrierefrei ist was anderes.
Ja. Also barrierefrei ist was ganz anderes.
Ja. Deshalb bin ich mal gespannt, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die XL-Aquarien da auf die Tribüne schleppen und weiß ich nicht genau.
Ja gut, aber wenn da große Tische stehen, kannst du auch große Aquarien da hinstellen. Ja. Und die ganzen Diskusanlagen, die oben für die Diskuswettbewerbe waren, die werden ja auch nicht einzeln zusammengebaut gewesen sein.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht.
Ja, ich bin gespannt. Ich muss mal gucken. Ich bin vor allem, also für mich wird es halt in dem Sinne eine Premiere, weil ich zum ersten Mal mit Produktsortiment sozusagen da bin.
Ja.
Also ich habe zwar keinen eigenen Stand.
Ja.
Aber Thomas hat ja sowieso mein Produktsortiment bei sich auch im Laden, also Zoobox. Und der nimmt dann diesmal auch Sachen von mir mit. Und dann kann ich natürlich auch vor Ort mal mit Leuten über Dinge reden.
Ja, wir sind quasi Konkurrenz dieses Mal.
Ja, wenn du es so sehen willst, ja. Ich würde ja sagen, dass da niemand zu irgendwem eine Konkurrenz ist.
Nein, natürlich nicht.
Aber nee, ich bin sehr gespannt. Also das ist, ich glaube immer noch nicht, dass ich, also auch in Zukunft glaube ich nicht, dass ich da einen eigenen Messestand werde haben wollen, weil der sorgt halt dafür, dass ich dann sozusagen da gebunden bin. Da kann ich ja nicht rumlaufen oder so, das ist ja auch bescheuert.
Ja, das Problem ist, dass du eine Einzelperson bist.
Ja.
Du müsstest ja auch kassieren und alles und da fehlst du ja an allem für. Du hast keine Kasse, du hast kein System, du hast gar nichts.
Ja. Also das wäre sogar lösbar, könnte man sagen, nur Kartenzahlung und dann wird es halt übers Handy abgewickelt. Also machbar ist das. Aber ja, möchte ich glaube ich auch nicht.
Nein, eben.
Weil dazu ist mir die Freiheit zu wichtig, dass sie da rumlaufen kann. Aber trotzdem, ist spannend mal zu sehen, wenn so die eigenen Produkte da dann auf einmal an so einem Messestand hängen.
Möchtest du noch was dazu sagen? Weil ich würde jetzt zu den Kommentaren zurückkommen.
Ja, komm zu den Kommentaren zurück.
Genau, es hatte noch jemand geschrieben, bei Montana Black würde kritisiert werden, dass der Pflegeservice nicht gut ist. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also, wenn das der Fall sein sollte, dann kann das sein, aber das weiß ich nicht. Also von daher, ich finde es generell in Ordnung, Dinge an den Pflegeservice zu übergeben, finde ich total okay. Wenn der Pflegeservice nicht gut ist, ja, das ist natürlich scheiße. Aber dann ist natürlich auch der Pflegeservice zu kritisieren und nicht Montana.
Ja, das wüsste ich nämlich auch nicht. Also
genau.
Dafür bin ich da nicht zufrieden noch drin.
Und das letzte Thema, worauf ich aus den Kommentaren eingehen wollte. Wir hatten ja letzte Woche über die Wasserfarben gesprochen. Du erinnerst dich, ne?
Ja.
Ja. Meine erste Frage ist, warum weißt du das nicht besser? Du hast doch ein Video darüber gemacht, das mir hinterher eingefallen. Du müsstest doch am allerbesten wissen, wie das funktioniert.
Ja, ich kann dir sagen, wie die Blaufärbung, was das funktioniert. Ich kann dir aber nicht sagen, wie das Türkis da reingeht, weil die Blaufärbung, das ist ja einfach nur spektrale Rausfilterung, ja, warte, je nach Tiefe.
Ich hatte ja gesagt, dass ich denke, dass das an Stoffen im Wasser liegt. Und dann hatte jemand in die Kommentare geschrieben, nee, das liegt am Licht und am Auftreffwinkel des Lichts. Und dann habe ich erst gedacht, okay, gut, logisch, weil ich meine, liegt die anders? Und dann dachte ich mir, das kann aber irgendwie auch nicht sein, weil dann würde sich die Wasserfarbe ja auch im Laufe des Tages verändern, weil das Licht ja dann auch anders auftritt. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's, jetzt googelst du das. Jedenfalls habe ich das eben recherchiert. So, wir liegen alle ein bisschen richtig. Willst du einmal erzählen, warum Wasser überhaupt blau ist? Weil das Wasser blau ist, steht ja völlig außer Frage. Kriegst du das noch zusammen?
Ja, Wasser ist halt in dem Sinne nicht blau, sondern Wasser filtert mit zunehmender Tiefe verschiedene Farben aus dem Lichtspektrum raus. Zuallererst, also wenn halt Licht auf Wasser trifft, zuallererst wird Rot weggefiltert. Das heißt, wenn man so einen Meter oder anderthalb Meter tief taucht, kann man bereits kein Rot mehr sehen. Und alle Farben, die man dann noch sieht, enthalten halt kein Rot mehr. Danach wird, ich glaube, Gelb weggefiltert, dann Grün und zuletzt Blau. Das heißt, weil blaues Licht am tiefsten ins Wasser eindringen kann, ist es das, was man auch am tiefsten immer noch sehen kann und damit auch das, was am weitesten reflektiert wird.
Ja, das ist absolut richtig. So. Jetzt müsste aber ja alles Wasser blau sein. Ist es aber nicht. Manchmal ist es türkis, manchmal ist es grün. Und das hat was mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einer davon, und das ist der absolute Hauptfaktor, Sediment.
Ja, okay.
Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber das ist absolut logisch, weil sowas wie die Nordsee oder so ganz anderes Sediment hat, leicht lösliches Sediment, was das Wasser in Anführungszeichen verschmutzt, was dann dafür sorgt, dass mehr Licht geschluckt wird und was auch dafür sorgt, dass blau geschluckt wird und was aber auch dafür sorgt, dass das Wasser nicht mehr gut reflektiert wird, also von unten nach oben wieder zurück reflektiert wird. Ne? Und das hast du zum Beispiel in der Karibik ganz anders, weil da hast du ja kein Sediment, sondern das sind ja diese Korallen oder Muschelreste, die unten auf dem Boden liegen. Ja,
Kalkbruch ist das im
Endeffekt. Genau, also Kalk, was relativ klar ist, was filtert, was heißt, du hast relativ wenig Schmutz im Wasser oder andere Stoffe im Wasser und wahnsinnig gut reflektiert.
Sehr hell.
Genau, es ist sehr hell. Das ist der Grund, warum das Wasser da türkiser ist. Und dann ist meine Sache mit den Stoffen im Wasser gar nicht so verkehrt gewesen. Das trifft aber dann eher auf sowas wie Thermalbereiche zu. Die können ja dann gelb sein und wirklich auch türkis sein. Das, ja, das was ich meinte mit Island zum Beispiel. Das sind auch nicht unbedingt Bakterien. Das sind auch sowas wie irgendwelche Stickstoffverbindungen, Schwefelverbindungen, sowas. Also es gibt ja wirklich in allen Farben, pink, rot, alles mögliche. Mhm. Und die dritte Variante, das ist auch noch eine, die auf sowas wie eine Nordsee oder so zumindest quasi bei uns am Strand zutrifft, das sind Algen natürlich.
Ja.
Ne, das hast du jetzt in der Karibik wahrscheinlich auch nicht so viel wie jetzt an der Nordsee, weil Algen schlucken quasi rot und braun, um das zu verstoffwechseln, zu Zucker. Und warum auch immer wirkt das Wasser dann grüner?
Dem kann ich jetzt nicht mehr so völlig folgen. Eigentlich müsste die Alge ja blau und rot aufnehmen für Photosynthese. Also Chlorophyll AB zieht ja blau und rot.
Es könnte auch blau und rot sein. Also ja, es geht jedenfalls darum, dass sie das schluckt und dass es dann deshalb grün ist. Und zwar unabhängig von der Bakterienblüte. Danach kann das ja wirklich auch noch braun und rot sein.
Ja, gut.
Genau. Ja. Also das ist der Grund, warum das Wasser hier bei uns eine andere Farbe hat als in der Karibik. Es ist quasi ein Zusammenspiel aus allem.
Deshalb, du sagst mal hier, das ist nicht das richtige Meer und in der Karibik, das ist aber das richtige Meer. Oder in Australien.
Ja. Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dass der Salzgehalt wirklich ganz anders ist. Also meine Güte, das hätte ich nicht erwartet, dass das so krass ist. Weil wo waren wir, wo das so heftig war?
Das Karibik ist uns das am meisten aufgefallen, oder?
An einem bestimmten Ort war das dort, ne?
Ja, wobei ja interessanterweise der Salzgehalt...
Ich glaube auf den Bahamas.
Möglich. Mhm. Der Salzgehalt der Weltmeere ist ja relativ gleich. Also tatsächlich ist nur die Nord- und die Ostsee da ein Gebiet, was halt deutlich nach unten rausfällt, was weniger salzig ist. Die Ostsee noch viel weniger.
Ich muss auch sagen, mir ist das auch in Australien nicht so aufgefallen, dass das so salzig war. Ja, also auf den Bahamas, meine Güte, war das salzig. Wenn du das in den Mund gekriegt hast, und das passiert ja nun mal ab und an mit Wellengang. Oh, alter Vater. Auch in den Augen, das hat richtig gebrannt. Mhm.
Aber ich glaube, Australien zu Karibik hast du einen Unterschied von, ich glaube, 4 Promille. Also nicht viel.
Das ist auch immer lustig, wir waren auch mal in einem Wasserpark und da konnte man Fragen stellen und alle anderen haben dann, weiß ich nicht, was für Fragen gestellt und Tobi hat erstmal nach dem Salzgehalt gefragt.
Ja?
Sagt, Entschuldigung, was habt ihr denn hier für ein Salzgehalt? Wie funktioniert das hier mit eurer Entsalzungsanlage?
Ich weiß ja gar nicht mehr, ob du darauf geantwortet hast oder nicht.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Nee, aber Wobei, das war ja ganz interessant, finde ich, in Australien auf den Touren, wenn dann immer die Meeresbiologen mit dabei waren. Weil die haben ja auch, das haben wir ja nicht mitgemacht tatsächlich, hätten wir vielleicht mal machen sollen, diese geführten Schnorcheltrips.
Ja, ich fand das auch schön gemacht. Also wenn man ganz grundsätzlich als Tourist irgendwo in einer sehr touristischen Gegend unterwegs war, und das ist das Great Barrier Reef natürlich, dann gibt es da immer verschiedene Möglichkeiten, auch für Leute, die nicht schwimmen können. Weil ich glaube, wir in Deutschland, wir sind so, also für uns ist es logisch, dass jemand schwimmen kann. Aber ich glaube, dass es tatsächlich über 50% der Bevölkerung gibt, die gar nicht schwimmen können.
Weltweit meinst du?
Weltweit, genau. Mhm. Weil die einfach keinen Schwimmunterricht haben. Ich meine, wir haben das an der Schule, aber es hat ja wirklich nicht jeder. Und ja, ich meine, es wohnt ja auch nicht jeder irgendwo, wo es Wasser gibt. Ne? Also ich glaube, so normal ist es gar nicht, dass wir schwimmen können. Und dementsprechend gibt es, wenn man in solchen Touristengegenden ist, auch immer Optionen für Leute, die wirklich nicht schwimmen können. Und dann gibt es sowas wie, U-Boote ist jetzt das falsche Wort, aber sowas wie kleine Glasbodenboote oder sowas, wo jemand drin sitzt und das erklärt. Und unter anderem in Australien gab es dann jedes Mal diese geführten Schnorcheltrips, was du sagtest. Da konnten sich Leute dann auf so eine Art Rettungsring legen und dann wurden die immer von einem, also Taucher ist es ja nicht, aber von jemandem, der gut schwimmen konnte, wurden dann immer so 5, 6 Leute gleichzeitig an mehreren Rettungsringen durchs Wasser gezogen. Die wurden dann irgendwo hingebracht und dann mussten sie nur nach unten gucken und dann wurde ihnen was dazu erzählt.
Ja.
Ich glaube aber, unser Schwimmlevel und auch dein Wissen ist ein bisschen über dem, was da vermittelt wurde.
Nein, schon klar, aber es ist ja auch schön, also weil ich weiß noch, dass wir dadurch zumindest einen Spot von Clownfischen entdeckt haben. Weil einer von uns mitbekommen hat, im Moment, die sind da hingeschwommen und haben was von Clownfischen erzählt.
Nee, den ersten Spot habe ich beim Tauchen gefunden, weil wir da hingetaucht sind unter anderem. Und den zweiten habe ich durch Zufall gefunden.
Ja, dann war es so, dass du da bei dem Tauchtrip mit dabei warst.
Ja, ich meine, das ist natürlich nett. Die sind ja an ähnlichen Orten, die wissen ja dann auch, wo was ist.
Ja, und die Fische bleiben ja auch an ihrem Ort, glücklicherweise.
Ja, die Clownfische schon, das stimmt.
Das ist eigentlich ganz cool. Ich will auch noch eine Ankündigung machen, bevor wir weitermachen. Hast du noch Kommentare? Weiter?
Nee, mit Kommentaren bin ich jetzt durch. Aber falls ihr uns Kommentare schreiben wollt, wie gesagt, ihr könnt das bei YouTube tun oder auf unserer extra angelegten Instagram-Seite.
Ja.
AAT-Podcast.
Richtig. Sehr gut. Ich möchte ankündigen, dass ich am 18. August bei Corelixy sein werde. Ist ein Freitag? Ist, glaube ich, ein Freitag. Freitag oder Samstag. 18. August auf jeden Fall. Und die machen da wieder Werksverkauf, was sie ja als regelmäßig gemacht haben, was sie eigentlich auch eine ganz nette Sache finde, um halt so ein bisschen von diesem Online, reinen Online mal wegzukommen und auch mit den Leuten mal ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und tatsächlich ist das der 4-jährige Geburtstag von Corelixy. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt sozusagen durch Zufall mitbekommen, weil sie das selber nochmal geteilt hatten dann. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr schöner Anlass. Da habe ich mir nämlich gedacht, da fahre ich mal wieder vorbei und gucke mir mal an, was sich da so im Laufe der Zeit getan hat. Da werde ich dann auch auf jeden Fall ein Video drüber machen. Und dann bin ich nämlich sehr gespannt, was Diane und Joda mittlerweile so erzählt zu erzählen haben, wie sich das so entwickelt hat.
Ich habe jetzt wenig Ahnung von dem Thema. Ich kann also nichts beitragen. Aber wir waren ja beide schon aus beruflichen Gründen in diversen, ich sag jetzt mal, Zuchtbetrieben, wo Garnelen gezüchtet werden, wo Korallen gezüchtet werden, wo Fische gezüchtet werden. Und noch nie war ein Betrieb so sauber und top organisiert.
Das stimmt.
Ich habe ja schon verraten, dass ich gerne so Sandstrahlvideos oder so sowas gucke. Ja, das finde ich ganz hervorragend. Und ich bin mir sicher, die könnten sowas auch machen. Es ist so sauber und die Verrohrung und alles symmetrisch. Also ich hatte wirklich große Freude da. Also wenn ihr aus der Nähe kommt, guckt euch das ruhig mal an. Es ist alleine fürs Auge. Ist das wirklich hervorragend.
Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall auch wieder Sachen mitnehmen werde.
Ja, ich hoffe immer noch auf einen Anglerfisch.
Das ist ja unwahrscheinlich. Den haben sie auch, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der ist mittlerweile in den Zoo gewandert.
Ja, das tut mir ein bisschen leid. Ich hätte den so gerne gehabt. Das sind so faszinierende Tiere.
Ja, also mittlerweile muss ich ja sagen, könnte ich mir das sogar eher vorstellen, dass man noch ein zweites Meerwasserbecken für ein so ein spezielles Tier irgendwo hinstellt. Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, wohin und in welcher Form und keine Ahnung was. Habe ich nämlich heute noch drüber nachgedacht, weil, ich bin mir sicher, da wolltest du auch noch drauf zu sprechen kommen, ich gerade die Lampe am Meerwasserbecken gewechselt habe.
Das ist absolut korrekt. Das ist ein Punkt auf meiner Liste, ja.
Um nämlich endlich mal ein Video fertig zu machen, was ich schon sehr lange vor mir hergeschoben habe, nämlich über diese neue Lampe.
Sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich.
Um es einmal vorwegzunehmen, das ist die Skylight Reef, also die Skylight Hyperspot, gibt es ja für Süßwasser schon sehr lange, aber viele wissen nicht, dass sie auch Meerwasserlampen machen. Und es gibt sozusagen eine Hyperspot auch für Meerwasser. Und die hängt jetzt über dem Becken. Und da habe ich mir heute noch gedacht, wenn ich wirklich entscheiden müsste, jetzt aktuell, ich dürfte nur noch eines der Aquarien behalten, die ich hier zu Hause stehen habe.
Überraschung, es wäre das Meerwasser.
Es wäre das Meerwasserbecken.
Das ist ungefähr auch das, was du die letzten Male immer schon gesagt hast.
Ja, aber trotzdem. Ich möchte betonen, dass mir da auch nicht, also das wird mir einfach nicht langweilig. Was ich faszinierend finde, weil das bei anderen Aquarien so ist. Steffi versucht sehr vorsichtig, ihre Flasche auf den Tisch abzustellen und vergisst, dass sie eine Gummiunterseite hat.
Das ist korrekt. Das hast du gut beobachtet. Das ist genauso passiert. Ich habe nämlich eine Entdeckung gemacht und ich weiß auch nicht, also Es ist eine dumme Entdeckung, aber irgendwie war mir das nicht klar. Ich mag ja einfach keine Heißgetränke, sondern ich trinke wahnsinnig gerne Getränke mit Eiswürfeln, völlig egal was. Und irgendwie bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das in eine Thermoskanne zu füllen. Und ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesehen hatte, aber irgendjemand hat kalte Getränke in eine Thermoskanne gefüllt und die blieben, Überraschung, kalt, weil das nicht nur für Heißgetränke funktioniert. Und ich war so, mind blown. Also, das war meine Erkenntnis des Jahres quasi. Und dann habe ich eine Thermoskanne gekauft. Und jetzt gibt es nur noch Getränke aus der Thermoskanne zu Hause.
Und sie läuft jetzt so aus immer mit dieser Campingflasche rum. Ja. Übrigens, die zweite ist bereits auf dem Weg.
Ja, Gott sei Dank. Ich komme mir auch ein bisschen doof vor. Was ich gerade sagen wollte, als wir über den Anglerfisch gesprochen haben, ich möchte über die Titan reden. Das haben wir noch gar nicht thematisiert
tatsächlich. Ja, okay.
Ja, also das hat mit uns, mit dem Thema Aquaristik ja auch jetzt nur wirklich in ganz, ganz weiter Ferne zu tun.
Du musst aber einmal abreißen, worum es geht, weil ich glaube, dass das etwas ist, was wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen hat.
Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Also, das ist ein U-Boot gewesen. Und da hängt jetzt eine ganze Geschichte dran. Nämlich, es ist ja vor vielen, vielen Jahren ein Schiffsunglück passiert, nämlich das Unglück der Titanic. Und die Titanic ist gesunken.
Das ist jetzt ein sehr weiter, ja. ein sehr weiter Exkurs.
Genau. Und das war noch nicht mal das größte Unglück in der Schifffahrtsgeschichte oder so. Aber das ist, also, ich weiß auch gar nicht warum, aber das fasziniert Leute. Und ich glaube, das war sogar schon vor dem Film von James Cameron so. Weil es gab ja davor schon diverse Filme und Bücher darüber. Jedenfalls ist es natürlich schwierig, in einem U-Boot Menschen zu transportieren. Also U-Boot-Tourismus ist quasi nicht so ein Ding. Und dann hat sich jemand aber gedacht, warum eigentlich nicht? Und hat ein U-Boot gebaut, nämlich die Titan, benannt auch nach der Titanic. Und hat touristische Fahrten quasi zum Titanic-Wrack angeboten. Und das ging leider ziemlich schief. Und
erklär mal ganz kurz, was die Probleme dabei sind. Also, weil Titanic liegt sehr tief und...
Ja, du erklärst das doch gerade.
Ja, aber du.
Ich bin doch jetzt kein Experte.
Du bist ja wesentlich mehr Experte als ich.
Nee, ich finde es einfach nur ganz faszinierend, aber das hat ja nichts mit. Also, meine Expertise beträgt null, ja? Also, bitte, um Gottes Willen. Aber ich finde einfach die Tiefsee spannend. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich das Meer grundsätzlich ganz faszinierend finde. Und ich finde die Tiefsee auch total spannend. Und ich glaube, da sind wir beide auch ganz unterschiedlich, weil du bist so jemand, der das Weltall gut findet. Und ich denke mir so, aber warum? Ich meine, wir leben hier auf einem Planeten mit wie viel Prozent Wasser und davon ist, weiß ich nicht, 1% erforscht. Hallo, da könnte alles drin sein in diesem Meer. Ich kam nämlich gerade durch den Anglerfisch da drauf, weil ich denke, wie krass sind denn diese Tiere und dass wir überhaupt wissen, dass sie da sind, weil die wirklich sehr tief unten leben. Mhm. Also da ist doch alles spannend dran, ich weiß es auch nicht. Naja, und dass es die Titan gibt, das wissen ganz viele Leute ja erst seit ein paar Wochen, aber das ist bei uns im Haushalt tatsächlich schon ganz lange ein Thema. Weil ich das schon vor Jahren gelesen habe. Also ich glaube, die fahren tatsächlich seit 2019 schon oder 2020. Und ich hatte das irgendwann mal irgendwo gelesen und seitdem wird das hier immer wieder rausgeholt, wenn es um große Geldbeträge geht. Also weiß ich nicht, Freunde von uns haben sich ein Haus gekauft und dann so, was, für das Geld könnte man auch zur Titanic fahren? Also das ist hier quasi immer so unser Vergleichspunkt gewesen.
Ja, weil aber auch das Titanic-Wrack dich selber auch schon seit immer interessiert hat sozusagen.
Nee, oder? Tatsächlich ist das gar nicht das Titanic-Wrack. Also die Titanic an sich finde ich, glaube ich, nicht so spannend, sondern ich finde es spannend, wie die Prozesse auf dem Meeresgrund ablaufen.
Aber also, das heißt, du müsstest gar nicht zur Titanic fahren, du würdest auch irgendwo anders hinfahren.
Ja, absolut. Ja, okay. Es gibt ja auch noch ganz andere Wracks. Ich glaube zum Beispiel die Bismarck kann man sich auch angucken.
Okay.
Also kann man sich nicht angucken als Tourist, aber... Ne, es gibt Fahrten darunter und es gibt ja auch noch Fahrten zu diversen anderen. Aber das Problem ist ja, so ein U-Boot, das muss ja einem gewissen Druck standhalten. Und das heißt, eine Form dafür ist idealerweise eine Kugel. Oder irgendwo
kugelförmig. Halt, ja.
Ja, aber nicht ein langer Zylinder. Das ist nicht so super praktisch. Und es muss ja auch relativ viel Zeugs mit da rein, besonders wenn du Aufnahmen machen möchtest und so weiter. Und dementsprechend bleibt da meistens nur Platz für 1, 2, maximal 3 Leute. Ja, aber es muss ja irgendjemand dieses U-Boot fahren und die andere Person ist ja eventuell in Vorschau oder sowas. Da bleibt also kein Platz mehr für Leute, die einfach nur Geld bezahlen und gucken wollen. Und das macht natürlich auch Sinn und das ist auch alles verständlich. Aber wie spannend wäre das denn, wenn man das machen könnte? Und es haben... in den letzten Wochen immer ganz viele ganz hämisch über diese Leute gesprochen. Das kann ich theoretisch auch verstehen, weil Leute, die so viel Geld haben, dass sie das mal eben so rauswerfen können. Also ich verstehe, warum man das kritisiert und das kritisiert man absolut zu Recht.
Was hat das gekostet? Irgendwie 200.000 oder so?
250.000, genau. Ja. Mhm. Was natürlich also eine große Summe
pro Person, ist. Um einmal zur Titanic zu fahren.
Exakt, genau. Das ist quasi ein Tagesausflug, den du da machst.
Ja, man fährt da irgendwie was, 4 Stunden runter oder so?
Ja, das ist nämlich jetzt die Frage. Das ist auch einer der Gründe, warum es eventuell zu diesem Unglück kam, weil die sehr schnell da runtergekommen sind. Ich glaube, die waren innerhalb von 2,5 Stunden da unten oder noch weniger. Also
zu schnell?
eventuell zu schnell, man weiß es ja noch nicht. Aber ja, aber ich kann total verstehen, warum Leute das sehen wollen. Also ich muss dir sagen, wenn ich Millionär wäre, ich hätte das Geld auch bezahlt, ich hätte das auch gemacht.
Also trotz der, weil es kam dann ja auch raus, dass so vertraglich bereits abgesichert wurde, so hier eben Todesfall, bla bla bla, kann alles passieren und so. Wobei ich meine, das sind Sachen, die unterschreibst du halt auch beim Bungee-Jumping oder sowas.
Ja, die unterschreibst du nicht nur beim Bungee-Jumping. Hast du dir schon mal ein Tattoo gestochen?
Ja.
Ja, also, und das ist es ja auch, weil auf der einen Seite, also das ist ganz generell ein komplexes Thema und ich möchte nochmal sagen, ich bin kein Experte, aber ich bin ein ganz interessierter Laie und verfolge das mit sehr viel Interesse dadurch, dass ich, wie gesagt, auch vorher schon wusste, dass es existiert und das wirklich super interessant finde und das mit so viel Geld auch machen würde.
Ich muss übrigens kurz einmal einwerfen, mir war überhaupt nicht klar, dass James Cameron da in diesem, also da so drin steckt und dass der ja so auch als der absolute Experte jetzt von allen Seiten da rausgeholt wird. Das fand ich ganz krass.
Ja, das macht er schon seit ganz vielen Jahren. Der war ja auch schon in sämtlichen Tiefen, im Marianengraben, Challenger Depths und so weiter. Der hat ja wirklich alles gesehen und er hat auch selber seine eigenen U-Boote gebaut.
Okay.
Also das ist wirklich, der hat so viele Tauchgänge gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der hat, wie gesagt, die U-Boote extra dafür gebaut und das war ja auch einer der Gründe, warum er das mit der Titanic überhaupt machen wollte. Also das war quasi die Finanzierung für sein Hobby und so. Und ja, und was auch so schön ist, er hält da auch so viele TED-Talks drüber und hat zum Beispiel das U-Boot, was er benutzt hat, hat er dann touren lassen, damit sich Leute das angucken können, gerade Kinder, weil er gesagt hat, ja, aber wenn die Leute nicht neugierig sind, wie lernen wir denn dann? Also wir müssen das doch auch den Leuten zeigen und, ne, also super, super interessantes, komplexes Thema, kann ich nur empfehlen. Er hat ja auch diverse Dokumentationen dazu gemacht. Die findet man auch kostenfrei auf YouTube. Also wenn man die sehen möchte, James Cameron, Deep Sea oder so suchen, ich glaube, sie sind nur auf Englisch verfügbar, aber es gibt wirklich viele Dokumentationen, nicht nur über die Titanic, mit wirklich original Aufnahmen. Und mittlerweile ist die auch eingebrochen. Also wann kam der Film raus? Vor 20 Jahren oder so?
Ist auch schon alt, ne?
Genau, weil die Aufnahmen, die du in dem Film siehst, das sind ja wirklich Originalaufnahmen, die James Cameron gemacht hat. Beziehungsweise größtenteils. Und da konnte man tatsächlich noch mit so kleinen Kamerarobotern in die Titanic fahren, weil die noch stand. Und jetzt ist sie tatsächlich eingebrochen. Also du kannst die Innenräume nicht mehr sehen. Was auch wieder so eine interessante Diskussion ist, weil die Frage ist, die Sachen, die auf dem Meeresgrund liegen oder die noch innen drin sind, ich sag mal sowas wie Geschirr, das existiert noch. Holen wir das jetzt rauf? Lassen wir das da unten? Dürfen wir überhaupt da hinfahren? Weil das ist, theoretisch argumentieren einige Leute, ein Friedhof. Ne? Also da gibt's ja ganz viele interessante Storys da drum. Ne? Aber jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das Thema so interessant finde. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich es interessant finde, wie dort Zeit vergeht, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist philosophisch, ich weiß auch nicht, ob philosophisch jetzt das richtige Wort ist, aber das ist ungefähr das, was ich meine. Weil auf der einen Seite bleibt die Zeit irgendwie stehen und auf der anderen Seite läuft sie irgendwie anders. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist eine Art Verfall, ne?
Ja, dieser Verfall oder wie die Natur damit umgeht, weil alles ist ja ein Kreislauf. Das ist einfach so wahnsinnig spannend. Und man hat zum Beispiel an der Titanic eine gewisse Sorte gefunden von Bakterien, die dieses Metall fressen. Die hat man nur da gefunden. Man weiß ja nicht, ob es die woanders gibt. Weiß man einfach nicht. Und die frisst sich jetzt quasi nach und nach durch dieses Außenskelett. Und das wird irgendwann, und man hat vor 20 Jahren gesagt, vor 50 Jahren, mittlerweile ist man sich nicht mehr ganz so sicher, aber das wird irgendwann in diesem Jahrhundert schon nicht mehr da sein. Also jetzt gerade können wir da noch runterfahren und können uns ein Schiff angucken, was vor knapp 100 Jahren gesunken ist, was quasi noch im Originalzustand da steht. Du kannst, oder du konntest vor 20 Jahren, konntest du da reingehen und konntest dir die Fliesen angucken. Du konntest dir Uhren angucken, du konntest dir die Sachen da angucken. Wie krass ist das denn bitte? So, das ist so konserviert gewesen, ja? Und jetzt kommen diese Bakterien und zerfressen das und dann ist es in 20 Jahren schon nicht mehr da.
Das könnte ja auch sein, das weiß ich, gibt es ja auch bei Tschernobyl, dass sich da vielleicht auch diese Bakterien erst durch das große Vorkommen dieses Metalls überhaupt gebildet haben, dass sie dadurch erst entstanden sind.
Ja, das ist alles möglich. Und ist das nicht wahnsinnig interessant? Ja.
Denn in Tschernobyl wurde ja ein Pilz gefunden, der sich von der radioaktiven Strahlung ernährt.
Das wusste ich nicht, aber das finde ich auch interessant.
Der sonst nirgendwo, also der wurde halt nur da bisher gefunden und überhaupt erst bestimmt und er überlebt halt die Strahlungsenergie dort.
Ja. Und ich meine, ist das nicht faszinierend, dass es wirklich Orte auf dieser Erde gibt, wo Dinge passieren, von denen du das gar nicht weißt? Also ja, es kann passieren, dass du mit so einem U-Boot runtertauchst und du siehst Dinge, die du als allererster Mensch auf dieser Erde siehst, die noch nie vor dir jemand gesehen hat und die vielleicht nie wieder jemand sehen wird. Wie krass ist das denn bitte? Wie du da sitzt mit so völlig blankem Gesichtsausdruck und dich das einfach nicht fasziniert.
Doch, natürlich fasziniert mich das. Ich denke bei sowas halt immer sofort daran, wie das denn weitergehen könnte, weil irgendwann wird ja hoffentlich, also das ist immer das, was ich im Kopf, aber hoffentlich ein Technologiesprung geschehen, der das auf einmal alles viel leichter macht. Weil jetzt gerade ist in meinem Kopf doch eigentlich das allergrößte Problem die Dunkelheit tatsächlich.
Nein.
Dass du das überhaupt nicht alles sehen kannst, selbst wenn du wolltest. Du kommst mittlerweile darunter technisch. Das ist nicht mehr das große Problem. Aber du hast, also,
ich weiß,
du siehst es einfach nicht.
Ich weiß wieder, wo wir eben waren. Wir waren bei den Sicherheitsbestimmungen in dem Vertrag.
Erinnere mich da dran.
Ja, du siehst es nicht, aber dafür kannst du dir eine Lampe da dran machen.
Ja, aber das reicht ja nicht. Dann hast du dein 20, 25 Grad Lichtkegel, der nach vorne zeigt, der wie tief geht, 20 Meter
ja, bei völliger Dunkelheit. Ja, es könnte was hinter dir sein und du würdest es nicht wissen. Faszinierend, oder? Ich meine, wie kann man das nicht wollen? Also es ist mir ein Rätsel, wie Leute sagen, ich verstehe nicht, warum die sich in diese Thunfischdose gesetzt haben. What? Sofort.
Ja, so, dann da jetzt direkt ja, weitermachen.
Der Vertrag, genau, weil du hattest gerade gesagt, da wollte ich hinaus drauf. Von wegen, wie kann man sich denn da reinsetzen, wenn in dem Vertrag schon steht, du könntest stehen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt kriegt ihr die Fakten von mir, die ich aus Internetrecherche hier rausgehört habe und ich hoffe, sie sind richtig. Ich möchte keine Garantie übernehmen, also take it with a grain of salt, ja? Also ich hoffe, es ist richtig. Es ist folgendermaßen, die U-Boot-Szene ist tatsächlich stark reglementiert. Also es gibt Tests für U-Boote. Auch nicht nur diese normalen U-Boote, sondern auch diese Submersibles, die wirklich ganz tief mehrere Kilometer nach unten tauchen können. Da gibt es Tests für. Und zum Beispiel die von James Cameron, die sind entweder für die dreifache Tiefe, die es überhaupt im Meer gibt, zugelassen oder tatsächlich sogar für, in Anführungszeichen, unendliche Tiefen. Mhm. Also es gibt Tests dafür. Jetzt hat sich der Typ aber gesagt, weil er ja quasi eine ganz neue Art von U-Boot zusammenbaut, weil die anderen bauen das immer aus Metall, ich glaube aus Titan.
Ja, ich glaube auch, das meiste war
Titan. Stahl oder so. Auf jeden Fall ein harter Stahl. Und das Problem ist aber natürlich, dass das sehr schwer ist. Und du musst dieses Teil auch irgendwann wieder nach oben kriegen und so.
Ja, also brauchst wieder große Luftdinger und so, ne?
Genau, und es wird natürlich dadurch auch sehr klein und eng und es ist halt alles sehr kompliziert. Weil das ist ein sehr lebensfeindlicher Lebensraum da für Menschen. Und er hat sich überlegt, ja, aber warum? Das könnte man doch aus Carbon machen. Weil Carbon ist hart, ne? Aber also wiegt wenig. Das Problem ist jetzt aber, zu dem Problem komme ich gleich. Jedenfalls hat er das dann nicht testen lassen. Und hat dann sich aber hingestellt und hat gesagt, ja, als Mitarbeiter von ihm gesagt haben, das ist aber super gefährlich, was du da machst, dann hat er gesagt, ja, ich habe aber ein Frühwarnsystem. Und dann hat er sich ein Frühwarnsystem gebaut, was quasi den Crackling-Sound, also deutsche Übersetzung.
Risse? Also, ja, also das Geräusch, wenn das Material anfängt zu bröseln.
Sozusagen. Genau, das Geräusche, also das Geräusche misst und ab einem gewissen Wert, wenn das Material anfängt zu laut zu krachen quasi, dann gibt es einen Alarm. Du merkst jetzt schon, das ist vielleicht nicht ganz so clever. Und er hat sich dann aber tatsächlich hingesetzt und hat im Internet geschrieben, ja, aber ich bin doch der Einzige, der ein U-Boot hat mit einem Frühwarnsystem, wenn irgendwas ist und solche Sachen. Mhm. Also es war ein gewisser Größenwahn schon mit dabei und er selber hat sich immer hingestellt als, das ist extrem sicher. Ja, ich muss das ja jetzt sagen, dass das tödlich enden könnte, aber es ist wirklich sicher und ich habe hier dieses Frühwarnsystem. Also er hat sich schon so hingestellt und hat so getan, als wäre das einfach nicht gefährlich. Und alle anderen, inklusive dieser ganzen Community, haben aber teilweise wirklich offene Briefe geschrieben an ihn, an den Staat, an Behörden und haben gesagt, das Ding ist so unsicher. Auch Mitarbeiter von ihm, die gekündigt haben, die damit beteiligt waren, die gesagt haben, das geht so nicht, das ist eine Todesschleuder. So. Aber das ist ja auch nicht an die Öffentlichkeit in Anführungszeichen gekommen. Also ich meine, es wussten ja wahrscheinlich auch wenig Leute, dass dieses U-Boot überhaupt existiert, ja, weil für wen ist das relevant? Ja, für sehr, sehr wenige Leute. Aber ne, also ich persönlich habe das nicht mitbekommen, wobei ich auch sagen muss, dass ich da jetzt nicht in der Szene drin bin. Aber dass das gefährlich ist, war, glaube ich, in der Szene sehr bekannt, aber nicht besonders in der Öffentlichkeit. Und es gab ja auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Er hat ja Leute mitgenommen, die mit der BBC da unten waren zum Beispiel oder hat YouTuber mitgenommen. Also er hat ja relativ viel Öffentlichkeitsarbeit auch geleistet. Ich weiß nicht, ob man sich dann da hinsetzen kann und sagen kann, ja, beim Vertrag stand, dass es gefährlich ist. Also ja, das kann man machen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, naiv ist nicht das, was ich sagen möchte, aber vielleicht ein bisschen zynisch. Dass das eine doofe Idee ist, das aus Carbon zu machen, weil wenn du, ich sag mal, eine Titankugel in die Tiefe schickst, ja, die quetscht sich zusammen, aber die kommt auch wieder hoch und bleibt ganz. Bei Carbon, wenn du das nach unten schickst und da bricht etwas, also Carbon besteht ja quasi aus Fasern, wenn die brechen, dann bleiben die kaputt.
Ja.
Die gehen auch nicht wieder heile. Und das heißt, wenn du das ein paar Mal rauf und runter machst, das geht ja immer mehr kaputt. Im Gegensatz zu einer Titankugel beispielsweise.
Metalle sind halt relativ elastisch und Carbon ist halt spröde.
Ja,
und etwas, genau, was spröde ist, kann halt nur ein einziges Mal belastet werden und dann ist halt vorbei.
So. Ja, und es kamen im Nachhinein dann noch ganz andere Sachen raus, irgendwie, dass das schlecht gewickelt war und ja, also...
Ja, ich hatte ja auch ein paar Videos zusammen mit dir gesehen, zum Beispiel irgendwie der, also es gab dann wohl vorne und hinten einen Titanring, um diese Carbonhülle sozusagen zu halten. Und die Carbonhülle wurde dann in den Titanring eingeklebt. Und unter großem Druck in der großen Tiefe wird aber die Carbonhülle zusammengequetscht und dann löst sich die Klebeschicht an dem Titanring.
Ja, es waren dann auch noch so Sachen wie, dass Videoaufnahmen existieren, wo die Leute ohne Handschuhe arbeiten, was ein Problem ist, wenn du mit Fett da dran gehst. Ja. Weil dann der Kleber nicht mehr funktioniert und so. Also man hat ja Fett an den Fingern. Ja. Also ganz generell ist das eine ganz lange, meiner Meinung nach sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich finde es auch ein bisschen tragisch, aber ich finde es auch sehr zynisch, dann zu sagen, haha.
Wir haben noch gar nicht gesagt, was überhaupt passiert ist.
Ach so, ja, das weiß man auch gar nicht so genau.
Naja, also was passiert ist, das Ding ist offensichtlich implodiert. Und ja, es wurden jetzt halt Teile
Das weiß man auch nicht so genau, aber man geht davon aus, ja. Es gibt auch mittlerweile den, wie sagt man das, ein Protokoll. Genau, also es gibt, man weiß noch nicht, also zumindest mein aktueller Stand, man weiß noch nicht, ob das überhaupt echt ist, aber man geht davon aus, es ist sehr plausibel, dass es echt ist. Das Protokoll von dem Tag, als die Titan, ich sage jetzt mal, kaputt gegangen ist.
Wir gehen davon aus, Kommunikation der Titan mit dem Oberschiff.
Genau. Das ist ja auch alles so eine Sache. Die haben die Titan, um Geld zu sparen, ja nicht auf das Schiff oben. Wie war der Name von dem Schiff? Ich hab's vergessen, weil ich mir ja Namenbilder nicht merken kann. Ja, irgendwas mit nicht. Prince?
Möglich, keine Ahnung.
Jedenfalls, normalerweise gibt es auf so großen Schiffen mit U-Booten einen Kran und dann wird das U-Boot ins Wasser gelassen und so weiter. Aber das ist natürlich alles teuer und die haben viele Dinge verwurstet, die sie günstig irgendwo anders gekauft haben und haben dann einfach das U-Boot hinten wie auf so einem Anhänger, auf so einem
Floß.
Ja, Pontonen-Dings, haben die drauf gemacht und haben es halt hinter sich hergeschoben, wo es die ganze Zeit, ich meine, die Wellen sind relativ hoch, die ganze Zeit so boing, boing, boing da übers Wasser haut. Also,
ja, du hast gemerkt auf unseren diversen Bootsfahrten, wie hart das ist, wenn man gegen so eine Welle klatscht mit so einem Schiff.
Ja, ich habe das gemerkt. Also. Mir war ein bisschen übel. Ja, und wie gesagt, das ja, sehr viele Dinge, wo sehr viel falsch gelaufen ist. Mhm. Und jetzt ist, wie gesagt, dieses Protokoll aufgetaucht, was die Kommunikation zeigt oder eventuell angeblich zeigt von dem U-Boot mit dem Schiff oben. Mhm. Und das zeigt sehr eindeutig, dass, wenn die Zahlen stimmen und das echt ist, das U-Boot viel zu schnell gesunken ist. Die waren fast doppelt so schnell unten. Und dann wurde auch irgendwann dieses Alarmsystem, von dem ich eben sprach, ausgelöst. Und denen ist der Arsch scheinbar richtig auf Grundeis gegangen. Dann haben sie auch tatsächlich diese Gewichte gelöst. Also sie haben gar nicht mehr versucht, zur Titanic zu fahren, sondern sie waren schon unten, sie waren schon auf dem Grund. Sie waren, keine Ahnung, 600 Fuß oder so entfernt. Also wirklich, sie waren fast da. Hätte es mehr Licht gegeben, hätten sie schon sehen können. Mhm. Das finde ich übrigens besonders traurig. Also ich kann dir nicht sagen, warum ich das besonders traurig finde. Und dann ist das Alarmsystem losgegangen. Sie haben versucht, wieder zu steigen. Und das funktionierte nicht richtig.
Ja. Weil sie sind ja relativ schnell, es gibt dann ja auch das Protokoll, zu welcher Zeit sie auf welcher Tiefe sind.
Genau.
Sind halt relativ schnell runtergekommen und dann hieß es irgendwann so, jetzt Problem, wir müssen auftauchen. Und das ging dann auf einmal gar nicht mehr schnell.
Ja, was haben die geschafft? 20, 25 Meter innerhalb von 20 Minuten? Ja,
ich glaube, es waren 200, also nicht 20, sondern 200 dann im Endeffekt. Oder es waren 200 Fuß oder so, irgendwie sowas.
Es war auf jeden Fall viel zu wenig. Ja, und dann irgendwann gab es gar keine Kommunikation mehr. Das heißt, wenn das stimmt, hatten die Todesangst.
Ja, klar. Vor allem, wenn du dann ja ein System hast, was dich in dem Moment warnt, wo du bereits weißt, okay, es ist ja jetzt ohnehin zu spät.
Ja, absolut.
Weil was willst du machen, wenn das Carbon dir quasi ringsherum gerade bricht?
Ja, nichts mehr. So. In der Tiefe nichts mehr. Nee. 1,5 Kilometer sind das, glaube ich, ne? Also machst du nicht mehr viel.
4 oder nicht? Sind das nicht 4.400 Meter oder so, die Titanic?
Ich meine, es wären 3.000 irgendwas Fuß gewesen. Lass mich einmal gucken. Ich will dir keinen Scheiß erzählen. Ich meine, es wären ungefähr 1,5 Kilometer.
Aber die ist Fuß und Kilometer, das ist auch nervig, ey.
Diese seltsamen Amerikaner, also echt. 3.800 Meter.
Ja.
Ich dachte irgendwie, das wären die 3.800 Fuß gewesen.
Ja, es ist schon.
Ja. Und man denkt immer, das ist nicht so viel, aber überleg dir das einfach mal, wenn du das geradeaus laufen würdest, nur nach unten. Und wie ist das? Jeder Meter ist ein Bar mehr Druck?
Ja. Oder 10? 10 Meter, oder? 10 Meter ist
ein Bar. Oh mein Gott.
Du bist diejenige mit dem Tauchschein.
Ist aber auch schon ein bisschen her. Ja. Druck? Ich google das jetzt mal hier. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen.
Ich glaube, ein Meter.
10 Meter.
Okay, doch.
Also du hättest an der Wasseroberfläche hast du quasi einen Bar, ja. Auf 10 Meter hättest du 2 Bar und
aber
so
stimmt,
weiter.
Aber stimmt, bei Uhren, wenn die Wasserdichtigkeit angegeben wird, dann hast du eine 10 Bar Wasserdichtigkeit und dann ist die 100 Meter wasserdicht.
Mhm. Ja. Ja, ich trage ja keine Uhr, also das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall, das ist verdammt tief und das ist verdammt viel Druck.
Ja, ja.
Ha, ich würde mich jetzt noch in so ein U-Boot setzen, es tut mir auch leid, aber ich kann das so sehr nachvollziehen.
Ja, gut, ich meine, ich habe das gleiche ja mit, wenn irgendwann mal Tourismus zum Mond stattfindet.
Ja, wir haben rausgefunden, tatsächlich, da, so nahm das auch seinen Anfang, als es die ersten kommerziellen Mondflüge gab. Die haben nämlich ungefähr den gleichen Preis gehabt. Ja, so fing das nämlich, glaube ich, an, dass wir darüber gesprochen haben und dann hieß es immer, du würdest für das Geld zum Mond fliegen und nicht zur Titanic.
Mhm. Ja, möglich.
Ja.
Wahrscheinlich ist das vom Gefährlichkeitslevel ja beides identisch.
Aber ja, wer weiß. Nee, aber das ist tatsächlich auch der Grund, um jetzt wieder die Brücke zurückzuschlagen zu Coralaxy, der Grund, warum ich den Anglerfisch so interessant finde. Mhm. Ich meine, wie faszinierend ist das, dass sich dieses Tier auf ein Leben in dieser Tiefe spezialisiert hat?
Das ist immer das, was ich dann tatsächlich ganz häufig nur schwer vorstellbar finde, dass du dann aber solche Tiere trotzdem in einem 60 Zentimeter tiefen Aquarium halten kannst.
Ja, das kann ich quasi auch überhaupt ohne nicht verstehen. Druck. So. Das ist ja auch der Grund für dieses ganze Thema mit dem Blobfisch. Der Blobfisch ist ja, also es gibt Bilder des Blobfischs. Googelt sie. Wir werden sie auch bei uns auf Instagram reinpacken. Okay, aber der Blobfisch, der sieht quasi aus wie ein Wackelpudding.
Ja.
Ein Wackelpudding, den du aus der Form genommen hast. Und der sieht ja unter Wasser nicht so aus. Der sieht ja nur bei uns an der Wasseroberfläche so dämlich aus. Unter Wasser sieht er aus wie ein normaler Fisch.
Weil der Druck ihn zusammenquetscht.
Ja, und wie spannend ist denn das? Und dann gibt es Tiere, die sich selber Licht machen und biolumineszente Korallen, die so tief leben. Also wie spannend ist denn das, dass es da so eine ganze Welt gibt, die wir gar nicht sehen und von der wir nur Bruchteile wissen und das auch nur wegen so Leuten wie James Cameron. Weißt du, was ich meine? Wie krass ist denn das?
Ja, und da ist ja auch der Fortschritt super zäh. Ne? Also es passiert ja auch einfach sehr wenig.
Ja, es besteht halt ja auch sehr wenig Interesse, glaube ich, an der Forschung.
Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache. Da ist vermutlich Weltraum industriell interessanter als Tiefsee.
Ja, was doch verrückt ist. Ja, Aliens, hallo? Unterwasserwürmer.
Nicht Aliens, es geht dann mehr in so eine Avatar-Pandora-Richtung. Irgendwelche komischen Mineralien auf irgendwelchen Asteroiden.
Ja, wer weiß, was da unten im Wasser noch alles ist.
Da ist ganz viel Methan.
Ja, das stimmt.
Das ist auch ein Problem, wenn das irgendwann mal hochkommt.
Ja, das wäre ein Problem, das stimmt.
Ja.
So, jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet und sind noch nicht ansatzweise beim Thema der Folge.
Eigentlich das Gefühl, dass wir diese Folge auch einfach so lassen.
Ja, pass auf, dann hauen wir noch eine Information raus, wo wir gerade über das Thema Tiefsee reden. Das werden wir dann in der nächsten Folge noch vertiefen. Wir haben nämlich rausgefunden, es gibt ein Tiefseemuseum. Ja. Das ist in der Nähe von Frankfurt.
In Frankfurt.
In Frankfurt direkt, genau. Es gibt ein Tiefseemuseum in Frankfurt.
Wie heißt es?
Wir haben uns nämlich auf jeden Fall vorgenommen, dass wir da in nächster Nähe mal hingehen und uns das angucken. Weil, wie man jetzt eventuell gehört hat, bin ich ein bisschen Tiefsee interessiert.
Das Senckenberg-Museum.
Genau. Und wir werden dann, wenn wir das nächste Mal wieder da sind und es uns angeguckt haben, davon berichten, wie es war.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen.
Mhm. Weil ich glaube, zum Thema Meer gibt es gar nicht so viele Museen tatsächlich.
Ja, zumindest nicht so speziell. Es gibt da dann so ein paar an der Küste natürlich, ne? Jetzt irgendwie
sowas.
Ostsee da.
Ja, so zoomäßig halt, ne? Ja. So von wegen hier, das ist das Meer. Sea Life mäßig.
Ja, gut.
Ja. Aber nicht so ohne Tiere. Weil ich glaube, die haben keine Aquarien da, oder?
Das weiß ich nicht.
Zumindest ist der Hauptfokus nicht auf diesem Zoo-Tier-Aquarium-Aspekt.
Nee, das stimmt. Mhm. Also das scheint mehr dann anders zu sein. Also sie haben halt relativ viele Präparate da von Tiefseetieren.
Ich bin so gespannt. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gespannt ich bin. Freust du dich auf den Riesenkalmar?
Ja, ich mag Kalmar.
Also. Das ist übrigens auch was. Du hast dir ein Tiefseetier quasi tätowiert.
Ja, das ist korrekt. Ein Riesenkalmar.
Wie kannst du denn dann nicht interessiert sein an der Tiefsee?
Ich bin doch interessiert an der Tiefsee. Ich sage ja nur, wenn ich die Wahl hätte, würde ich den Weltraum bevorzugen.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist aber auch schon, also das ist halt eine Kindheitsprägung. Das war schon immer, dass ich Raumfahrt spannend fand. Und diese Prägung auf Meer und dass ich das Meer und Meerestiere interessant finde, kam halt viel, viel später.
Ja, deine Eltern haben mit dir nicht oft genug Jacques Cousteau-Dokumentationen geguckt.
Offensichtlich.
So bin ich nämlich dazu gekommen.
Aber sowas wie Mondlandung. Also habe ich natürlich nicht live gesehen und so, ne? Aber das sind Sachen, die ich halt viel gesehen habe, auch als Kind. Also da ging es immer sehr in Richtung Raumfahrt. Und ich weiß nämlich auch noch, dass ich wirklich als kleines, also was heißt klein, aber ich sag mal so 6, 7, da kann ich mich daran erinnern, dass ich eines Weihnachten mit Papa zusammen 2 Tage lang das Lego-Technik Space Shuttle aufgebaut habe. Das war ein absoluter Highlight.
Das finde ich ein bisschen süß.
Wahrscheinlich für Papa genauso wie für mich.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Und ich würde es mir immer noch kaufen.
Ja, absolut.
Also das ist, weiß ich, das ist halt so hängen geblieben. Weil tatsächlich, dass das mit dem Meer und mit den Meerestieren, das kam im Endeffekt wirklich erst durch die Aquaristik. Also es war nicht andersrum. Das war nicht so, dass sie halt dieses Interesse für Meereslebewesen habe oder Wasserlebewesen und dadurch zur Aquaristik gekommen bin, sondern umgekehrt. Ich fand das Aquarium als Deko-Element schön und dann musste halt die Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfinden. Und damit stieg dann auch das Interesse an dem Thema.
Ich habe das tatsächlich gar nicht mit diesem Teil des Meeres, den man sieht. Also ich finde das auch total schön und die Korallenriffe, mein Gott, also ich hätte mir das nicht so vorgestellt, weil als wir tauchen waren, gerade in Australien, das war so ein Erlebnis. Mhm. Ich hätte mir das nicht so vorgestellt, weil die Korallen waren schön. Ich habe es jetzt ja gar nicht mit Korallen. Ich glaube, das war das, was du viel interessanter fandest. Aber dieses Erlebnis, so in einem Biotop zu sein, das hat man ja gar nicht mehr. Also selbst wenn du im Wald spazieren gehst, du gehst ja über die normalen Wege und so, aber da warst du mittendrin. Es war über dir, es war unter dir, es war neben dir, es war vor dir, es war hinter dir, es war überall. Du warst mitten da drin. Und so viele Tiere einfach, das war so krass. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so ein krasses Erlebnis für mich. Und wir waren ja schon mal schnorcheln oder tauchen vorher.
Das war ja nicht unser erstes Mal. Vergleich das mal mit Grand Cayman, was ja ein schönes Riff war.
Wunderschön.
Aber fischmäßig könnte ich mich da auch echt an nichts mehr erinnern. Da gab es diese Picasso-Drücker, das weiß ich noch. Aber
ja, diese schwarzen, die so komisch mit den Flossen,
ja, die auch, vibrieren. Genau. Ja,
ich
genau.
Weiß leider auch nicht, ja, welche.
Aber das waren noch mehr oder weniger die einzigen, oder? Zumindest können wir uns an die erinnern. Es gab wahrscheinlich noch so 3-4 andere Fische, die wir gesehen haben, theoretisch.
Ja, es waren weniger Fische da, genau. Ja. Und da waren ja schon viele Fische und es war wunderschön. Also es war ja wirklich, du warst total beeindruckt auch, ne? Aber also so wie am Great Barrier Reef, also das war so unfassbar beeindruckend, das kann ich gar nicht sagen. Aber das ist ein Teil, den finde ich schön und ich finde es ganz toll. Aber das mit der Tiefsee ist nochmal ein anderes Thema, weil das ist so unerforscht. Das ist so der Teil, den ich daran interessant finde, dass das so eine ganz andere Welt ist. Weißt du, was ich meine? Wie ich gerade schon sagte, die Uhren ticken da unten einfach anders. Da halten sich Dinge anders. Da funktioniert die Biologie ganz anders. So, du hast so andere Lebensbedingungen als quasi hier oben an Land oder auch an sowas wie einem, weiß ich, 1 Meter tiefen, 2 Meter tiefen Riff. So, wo du noch die Sonne siehst, du kriegst noch das Wetter mit und ja. So, das spürst du da unten alles. Nicht, wenn du da unten bist, du weißt nicht, ob es Tag oder Nacht ist, du weißt nicht, wie viel Grad wir haben, das weißt du doch alles nicht. Du bist so abgeschnitten davon und ist das nicht interessant, dass wir so einen Ort auf der Erde überhaupt noch haben? Ja, weil das andere, was dem so am nächsten kommt, wären vielleicht noch Vulkane. Weil auch sowas wie die Antarktis oder so, ja, das ist bestimmt sehr unbequem. Aber abseits davon bist du noch sehr an die Zivilisation angeschlossen. Du wirst in den Teilen wahrscheinlich sogar Internet haben.
Und das ist ja relativ leicht, in Anführungszeichen, erforschbar. Selbst sowas wie halt die 8000er Berge sind ja relativ leicht erforschbar.
Ja, also leicht im Vergleich zu sowas wie der Tiefsee.
Genau, Projekt. Da kommst du zwar nicht mehr mit dem Helikopter hoch, aber genug Leute waren da, um mittlerweile da vernünftige Karten von zu haben, da Wege irgendwie angelegt zu haben, keine Ahnung was, ne? Und das hast du da natürlich nicht, das
stimmt. Ja, vor allen Dingen Wasser ist ja auch so, das schirmt ja wirklich alles ab. Du kommst ja auch gar nicht bis da runter.
Ja.
Ich habe jetzt ein ganz interessantes Video gesehen, wo wir gerade bei dem Tiefwasserthema sind und das hier verfolgen. Ich habe ein Video gesehen und das war mir nicht bewusst, dass das so ist. So U-Boote oder sowas, die verständigen sich ja, oder was heißt verständigen, die, ich sage jetzt benutzen, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, aber die benutzen ja Sonar,
ja,
um quasi den Boden oder andere Dinge
zu scannen.
Abzuchecken. Ja, Entschuldigung, mir fehlen gerade einfach Wörter. Ich weiß auch nicht, Wortfindungsstörungen gerade. Jedenfalls, dieses Sonar aus Filmen oder so, kennt man das ja, das macht an Bord immer so ping, ping. Das merkt man unter Wasser. Ich habe nämlich ein Video gesehen von 2 Tauchern, die waren am Tauchen und dann kam ein Sonar, das war unfassbar laut und der eine sagte nur, what the fuck? Was war das?
Du spürst halt diese Schallwelle, die dann durch das Wasser
wandert. Das war eine richtige Schallwelle, das war so unfassbar laut. Und es hatten dann unter das Video mehrere Leute Kommentare geschrieben. Von wegen, ja, wenn du da nah genug dran bist, und das ist beispielsweise ein Militär-U-Boot oder so, das kann ich umbringen. Weil das so laut ist und so einen Druck erzeugt. Mhm. Das war mir absolut nicht bewusst. Du kannst damit Fische und Menschen und so, kannst du einfach töten.
Ja, ist dann wieder so eine Technologie, die halt in der Theorie gut funktioniert und dann merkt man hinterher, was das eventuell für Auswirkungen auf die Umgebung dann hat.
Was heißt hier, das merkt man hinterher, was das für Auswirkungen auf die Umgebung hat? Also ich sag mal, bei so einem U-Boot ist es vielleicht gar nicht so unwillkommen.
Ja, gut.
Aber das fand ich faszinierend.
Ja.
Deshalb wollte ich dir das erzählen.
Ja, es geht in so eine Richtung wie, wir haben jetzt gerade Oppenheimer im Kino gesehen.
Ja.
Da diese Differenz zwischen Lichtblitzexplosion der Bombe und wann dann der Ton und die Schallwelle bei dir ankommt.
Ja, ich möchte erstmal den Film empfehlen. Ich muss aber auch dazugeben, dass ich absolutes Nolan-Fangirl bin und das lustigerweise schon seit ganz vielen Jahren. Also ich glaube, ich habe Nolans Filme schon geguckt und gehypt, als er noch nicht Batman gedreht hatte. Also das war Memento, habe ich gesehen, und das war voll mein Film. Und seitdem bin ich Nolan-Fangirl. Und dementsprechend gucken wir alles, was er macht, am allerersten Tag im Kino. Barbenheimer, wir waren dabei. Nee, und der Film hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, dass ich mich damit wenig auskenne, weil das auch so ein bisschen vor meiner Zeit war natürlich. Aber weil ich uninformiert bin offensichtlich auch. Und dann gibt es die Szene, wo diese Bombe explodiert. Und ich möchte jetzt nicht spoilern von dem Film. Guckt ihn euch an. Wie gesagt, große Empfehlung. Aber dass diese Bombe explodiert ist, das wissen wir jetzt hoffentlich alle. Also mindestens das solltet ihr wissen, ja. Jedenfalls wurde das dann auch so gezeigt, dass erst das Licht kommt und dann der Druck, also die Schallwelle. Und ich musste das hinterher googeln, wie lange das entfernt war, weil ich das gar nicht begreifen konnte, dass da wirklich so viel Zeit zwischen liegt. Mhm. Und wir haben uns dann informiert. Willst du vielleicht erzählen?
Ich habe die Werte jetzt nicht mehr im Kopf. Hattest du die Nummer gegoogelt? Das habe ich nämlich nicht gemacht.
Du hattest mir die erzählt. Aber ich finde es das gut, dass dein Gedächtnis genauso schlecht ist wie meins.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja, da steht dein Laptop. Du hattest mir das nämlich erzählt, weil im Auto hatten wir darüber gesprochen. Ich war so, ja, glaubst du, das war irgendwie so eine künstlerische Darstellung? Oder meinst du, das war echt so? Nein, das war echt so.
Ach so, ja, von wegen Schallgeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit. Genau. Ja, gut. Ja, also um das einmal sozusagen in den Raum zu werfen. Schallgeschwindigkeit in trockener Luft ist 343 Meter pro Sekunde.
Ja, das ist wie viel km/h? Ich finde, zu km/h hat man einen besseren Bezug.
Finde ich nicht, weil gerade da Meter pro Sekunde ist doch der entscheidende Punkt. Die waren 9 Kilometer entfernt. Das heißt, ungefähr 3 Sekunden braucht der Schall pro Kilometer. Also sind wir da jetzt bei 21 Sekunden.
Ja, ich würde sagen, das kommt mit dem
Film auch hin. Das kommt ungefähr hin. Ne? Müssen wir mal nachgucken nochmal, wenn wir den nochmal gucken.
Ja, wir haben uns vorgenommen, wir gucken ihn auf jeden Fall nochmal.
Müssen wir mal auf die Uhr gucken, ob die da so 20, 25 Sekunden vielleicht drin haben.
Wie wir da mit der Stoppuhr im Kino sitzen, ja, aber wir werden es tun.
Weil das wäre es dann, ne? Also die haben halt dieser Beobachtungspunkt, war 9 Kilometer entfernt, das hatten sie gesagt. Und ja, und Licht ist halt quasi sofort da. Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist bei ziemlich genau 300 Millionen Meter pro Sekunde.
Es sind Werte, die kannst du jetzt sagen, aber begreifen kann ich die nicht. Also schnell. Ne? Ja. Ja. Aber was ich sagen will ist, das sind alles Werte, die gelten unter Wasser nicht. Die gelten überall, die gelten teilweise selbst im Weltall.
Ja, das stimmt.
Unter Wasser. Aber unter Wasser gelten die nicht?
Ja.
Ist das nicht absolut faszinierend?
Ja, Wasser ist halt so ein krasses Medium, weil das so überall ist und alles basiert so ein bisschen auf Wasser und es hat so viele unterschiedliche Eigenschaften. Wasser ist ja auch chemisch ganz interessant, weil Wasser nämlich ein Dipol ist. Also beide Anziehungskräfte besitzt das Molekül. Es kann sowohl negativ als auch positiv angezogen werden. Es können nicht viele Moleküle.
Ja, ich warte darauf, dass du mir sagst, was daran so toll ist.
Es kann deshalb leichter Bindungen mit anderen Elementen eingehen. Was zum Beispiel Löslichkeiten erklärt.
Ich warte immer noch auf ein praktisches Beispiel.
Praktischer wird's nicht.
Schutzmittel oder so. Ja, oder auch die Wasserspannung. Ich meine, wie interessant ist denn das alles?
Ja.
Also du kannst ein Glas voller machen, als das Glas es erlauben würde. Wegen Wasserspannung.
Das könntest du sogar noch besser machen, wenn Salzwasser wäre.
Das ist übrigens auch der Grund, warum Luftblasen funktionieren. Mhm. Ist es nicht alles interessant? Also ihr merkt,
Stefanie, ich bin Wasserfan.
Ja, ich finde, ja, vielleicht nicht alles an Wasser, wobei, ja, es ist das Geräusch meiner Eiswürfel in meiner Thermoskanne. Wasser ist schon gut.
Nee, gut. Dann lassen wir das, glaube ich, heute als Folge mal so ein bisschen außer der Reihe stehen. Aber dafür machen wir dann das nächste Mal ein stärkeres Aquaristik-Thema.
Ich finde immer noch, dass wir jetzt einfach das Thema hinterher schieben können.
Nein.
Doch.
Nein, das ist
doch uns. Die Leute haben sich eine 3-Stunden-Folge gewünscht. Was haben wir jetzt? 1,5. Da können wir dieses langweilige Aquarien-Thema auch noch hinterher schieben. Ich hatte jetzt meinen Teil. Jetzt kannst du übernehmen.
Steffi ist in diesem Podcast also der Teil, der nichts mit Aquaristik zu tun haben möchte und wir deshalb eigentlich immer über andere Sachen reden.
Das ist der Grund, warum ich das Thema immer derail. Wir haben jetzt über U-Boote gesprochen. Hat mit Aquaristik nicht so viel zu tun, aber nun gut, Wasser.
Es gibt Deko-U-Boote.
Wir sind der Wasser-Podcast.
Ich glaube, dann kommt man ganz schnell in so eine komische Esoterik-Richtung.
Ja, ja. Granderwasser.
Ja. Naja, also eigentlich hatte ich mir überlegt, wir machen mal als klassisches Aquaristikthema die verschiedenen Startmethoden im Aquarium.
Ich klopfe mir jetzt auf die Schulter, weil ich dich überzeugt habe. Moment, bevor wir jetzt weitermachen, liebe Grüße an die Leute, die gerade Wasserwechsel machen.
Ja, stimmt, das sind einige immer, ne?
Ja.
Oder irgendwo auf dem Weg zur Arbeit sind.
Genau, das finde ich auch süß.
Ja, ist ja auch so lustig, weil beim Podcast ist das sehr unterschiedlich, wann die Leute den hören. Das sehe ich ja in den Statistiken. Weil auf YouTube ist ja wirklich so, dass der erste Tag eigentlich immer der stärkste Zeitpunkt
ist.
Ja,
und abends, ne? Immer besser, genau.
Genau. Und bei dem Podcast... Ihr
guckt alle 20 Uhr unsere Videos.
Völlig, völlig anders. So, Podcast ist so über die gesamte Woche verteilt, morgens, abends. Sehr, sehr konstant tatsächlich, was ich auch ganz interessant finde. So bis zur nächsten Folge. Also ist das Level fast immer gleichbleibend. Aber so völlig... Völlig unklar, weil ich am ersten Tag auch fast nie Kommentare habe. Weder auf YouTube noch auf dem Instagram-Kanal. Das kommt dann erstmal Tage später.
Ja, Hauptsache sie kommen. Ich freue mich immer über Kommentare.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also Startmethoden, Aquaristik. Wie so ein Aquarium gestartet wird, gibt es ja mittlerweile einfach verschiedenste Herangehensweisen. Im Gegensatz zu dem, was man eigentlich früher immer gesagt hat. Da ist es dann ja immer so eine Phase, 4 Wochen. Die einen haben gesagt, mit Wasserwechsel, die anderen haben gesagt, keine Wasserwechsel. Dann gab es irgendwann die Geschichte mit den Bakterienpräparaten. Dann war man auf einmal der Meinung, man bräuchte gar keine Einfahrphase mehr, sondern kann einfach die Bakterienpräparate da zuschütten und direkt Fische einsetzen. Und dann haben sich ja so zwei weitere Methoden eigentlich so in den letzten Jahren so ein bisschen rausgebildet, die gerade auch in Zusammenhang mit dem Aquascaping natürlich stehen und damit aufgekommen sind, nämlich einmal der Dark Start und einmal der Dry Start. Und lustigerweise ist der Dry Start das allererste Video auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich erklärt, wie ein Dry Start geht.
Lustig.
Ist, also, wenn man das jetzt guckt, ist es sehr lustig, ja?
Aquaona, der deutsche Aquaristik-Kanal.
Ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Video schon gesagt habe.
Oh, ich bin mir sicher.
Möglich. Naja, auf jeden Fall wollte ich das
erstmal. Erklär doch erstmal, was das überhaupt ist.
Genau, wollte ich mal so ein bisschen gegenüberstellen, was man wann vielleicht benutzen sollte, weil mittlerweile sind die Leute unsicher, wie sie denn jetzt überhaupt das Aquarium starten sollen, weil es so viele verschiedene Methoden sozusagen gibt.
Halt mir erstmal fest, es gibt diverse Methoden und keine davon ist per se falsch.
Nö, genau.
Das ist der Punkt Nummer 1.
Keine davon ist auch einer anderen überlegen.
Genau.
Das sind einfach alles verschiedene Arten und Weisen, die unter bestimmten Voraussetzungen Sinn machen. Oder mehr Sinn machen als andere und unter anderen aber zum Beispiel wieder nicht.
Genau, also für die Leute unter euch, die sagen Low-Technik und besonders günstig und so weiter, für euch ist garantiert die Methode, Zeug ins Aquarium stellen und einfach 4 Wochen warten, eine ganz hervorragende Methode.
Ja, also das mit der normalen Einfahrphase, das ist ja auch etwas, wenn ich jetzt keine Lust habe, etwas Spezielles zu machen.
Wie jetzt. Wir sollten Dry Start vielleicht einfach mal von vorne anfangen für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, so wie mich. Und sollten sagen, was sind denn die Methoden und die einmal kurz erklären, weil du sagst die ganze Zeit normale Einfahrphase.
Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus.
Okay, sag doch erstmal, was die Einfahrphase ist und wofür man die überhaupt braucht.
Ja, also in der Einfahrphase im Aquarium werden die biologischen Prozesse sozusagen aktiviert, die das Aquarium braucht, um am Ende stabil laufen zu können. Das ist vor allem der Denitrifikationszyklus. Das heißt, im Aquarium werden im ersten Moment schädliche und giftige Stoffe durch vorhandene Bakterien, meistens im Bodengrund oder im Filter, umgewandelt in weniger schädliche bzw. nicht mehr schädliche Stoffe. Das ist zuerst Ammonium-Ammoniak, was halt für alles an Leben im Aquarium ziemlich mies ist, zumindest im Süßwasser-Aquarium, ist im Meerwasser ein bisschen anders. Da gibt es dann einen Bakterienstamm, der dieses umwandelt in Nitrit, was jetzt nicht mehr ganz so dramatisch ist, aber für unsere Fische immer noch giftig. Deshalb reden wir auch vom sogenannten Nitrit-Peak, weil Nitrit dann nämlich erstmal ab diesem Zeitpunkt der Einfahrphase ansteigt und sich daraufhin dann eine zweite Bakterienkolonie sozusagen bildet, eine zweite Bakterienart, ein zweiter Stamm wahrscheinlich, der dann das Nitrit umwandelt in Nitrat. Also die Bakterien fressen das jeweils und scheiden das andere sozusagen aus.
Ich fand das schon super kompliziert, um das sehr einfach zu machen. Wenn man Wasser und Steine und anderes Zeugs in einen Glaskasten packt, dann gibt es da noch sehr wenig Bakterien. Es gibt aber nach einer gewissen Zeit, dadurch, dass die Pflanzen verrotten etc., gibt es Abfallstoffe. Aber es gibt noch keine Bakterien, die diese Abfallstoffe verwerten. Und somit ist das Wasser dann quasi giftig, wenn man Fische reinsetzen würde. Beziehungsweise es sind Stoffe in dem Wasser, die giftig sind für Lebewesen.
Ja.
Und dementsprechend muss man abwarten, bis sich diese Bakterien gebildet haben, sodass man Lebewesen wie Fische in das Aquarium setzen kann, ohne dass es gefährlich für die wird.
Ja, so kann man zusammenfassen.
Ja.
Ich denke, der wichtige Punkt dabei ist auch zu betonen, diese Bakterien bilden sich von selbst. Das tun sie immer.
Ja, nach einer Zeit, genau.
Nach einer Zeit, natürlich. Genau. Also auch die Bakterien brauchen natürlich erstmal ihre Nahrungsgrundlage, nämlich die giftigen Stoffe, sonst können sie sich nicht bilden und genau. Auch nicht vermehren.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, eine Einfahrphase brauchen wir nur, wenn wir Fische haben.
Ja und nein. Also eine Einfahrphase ist in dem Sinne für Pflanzen auch nicht schlecht, weil Ammoniak auch für Pflanzen nicht so geil kommt. Damit können sie auch nichts anfangen.
Ja, aber es würde jetzt nichts passieren.
Es würde nicht wirklich was passieren, das stimmt.
Also im logischen Verständnis, ob ich die Pflanze sofort reinpacke, am selben Tag, wo das Wasser und der Sand neu da drin ist oder der Kies oder anderer Bodengrund, ist relativ egal, ob ich sie, wie gesagt, am ersten Tag oder nach 4 Wochen einsetze.
Ja.
Das ist bei Fischen nicht so.
Weil Fische reagieren halt sowohl auf Ammoniak als auch auf Nitrit. Das ist halt giftig. Das ist ein Stoff, der heftet sich an die roten Blutkörperchen an und verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Der Fisch erstickt. Und deshalb ist Nitrit eben auch einer der Stoffe, die immer mal wieder genannt werden, wenn es darum geht, ich habe Probleme mit meinem Aquarium, meine Fische sterben, ja, dann auf jeden Fall mal Nitrit messen. Wenn Nitrit nachweisbar ist und auch in einem sehr, sehr, sehr kleinen Bereich, dann ist das bereits hochproblematisch für die Fische. Das gilt aber auch halt nur für Fische, beziehungsweise für Tiere mit Hämoglobin im Blut, also mit roten Blutkörperchen. Es gibt nämlich Wirbellose, wie beispielsweise Schnecken oder auch viele Garnelenarten, die haben kein Hämoglobin und da kann sie also auch kein Nitrit anlagern. Deshalb sind die davon nicht so sehr betroffen. Mhm. Die haben dann wiederum andere Probleme.
Ja.
Ne? Aber da geht es in erster Linie um die Fische, richtig.
Ja, und die Einfahrphase ist quasi nur auf dieses Nitrit bezogen und auf nichts anderes. Also es geht nicht um Pflanzenwachstum und keine Ahnung was, sondern es geht nur um die ersten 4 bis 6 Wochen, bis dieser Nitritpeak, sagt man ja auch, ne, bis der quasi vorbei ist.
Ja.
Gut. Dann können wir jetzt starten mit, was für Methoden gibt es denn für diese Einfahrphase?
Ja, die simpelste ist halt einfach warten. So, ne? Das ist halt das, was am einfachsten und
das, auch was man früher gemacht
unproblematischsten ja. ist. Was aber lustigerweise für viele auch ein Problem darstellt.
Ja, ich bin auch so.
Einerseits Ungeduld. Und Thema Geduld hatten wir ja jetzt erst ausführlich. Ja. Ne? Also da ist das natürlich ein entscheidendes Thema. Aber es kann ja durchaus auch sein, dass vielleicht man hat nur ein Aquarium zu Hause. Das Aquarium hat jetzt auf einmal einen Leck, geht kaputt, was auch immer. Man muss die Fische schnell irgendwie retten und am besten halt möglichst schnell ein neues Aquarium aufbauen, um die Tiere umzusiedeln. Kann ja alles sein. Und dann ist es natürlich halt auch nicht so geil, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt aber erst 6 Wochen warten, bis ich die Tiere aus der Badewanne rausholen kann, um sie dann halt in das Aquarium wieder reinzusetzen. Und da wurde halt immer schon nach Möglichkeiten gesucht, wie man das Ganze beschleunigen kann. Und da kommen wir dann nämlich jetzt zu den Bakterienpräparaten. So. Die Bakterienpräparate machen eigentlich exakt genau das Gleiche wie das, was passieren würde, wenn du einfach wartest. Nur, dass du halt diese Bakterienkolonien in großer Menge bereits aktiv dem Wasser zuführst, sie also schneller dort ansiedeln kannst. Da muss man jetzt halt bei bedenken, dass für diese Ansiedlung Nahrung für die Bakterien vorhanden sein muss. Und in einem
also sprich Nitrit und Nitrat und Ammoniak muss da sein.
Genau. Und das muss ja irgendwo herkommen. Das kommt halt durch, wie du hast es gerade schon gesagt, beispielsweise Verrottung von Pflanzen, von Tieren, von Futter. Was gerne gemacht wird, ist, du hast ein ganz frisches Aquarium. Nach 1, 2, 3 Tagen schmeißt du da ein bisschen Futter rein.
Auch ohne Fische quasi?
Ohne Fische.
Nur für dieses.
Einfach nur, um die Bakterien sozusagen anzufüttern. Man muss jetzt auch sagen, ich habe das noch nie gemacht. Und es funktioniert auch.
Ja.
Weil du hast ohnehin immer irgendwelche biologischen Reste da drin. Die Pflanzen, die du einsetzt, sind nie hundertprozentig perfekt. Da verrottet immer irgendein Blatt oder irgendeine Wurzel oder irgendwie etwas. Gerade wenn du Soil einsetzt, das ist ein organischer, gebrannter also Tonerde, Bodengrund. Da ist so viel organischer Rest drin, da musst du nichts zusetzen in dem Sinne an Nahrungsmitteln.
Ja. Und ich möchte gerne sagen, wir möchten nicht empfehlen, dass ihr Bakterienpräparate benutzt und dann sofort die Fische da reinsetzt. Das ist auch keine gute Lösung.
Nee, natürlich nicht. Also ne, das
ja, ich will das nur sagen, das ist nicht unsere Empfehlung. Das möchten wir nicht sagen, von wegen, ihr könnt die 6 Wochen einfach überspringen, indem ihr Bakterienpräparate da reinsetzt und Fische da reinsetzt. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Da würde ich tatsächlich messen.
Genau, weil du überspringst es halt auch nicht. Du beschleunigst es zwar am Anfang, aber dann musst du eben auch dafür garantieren, dass diese angesiedelten Bakterien weiterhin sauber versorgt sind, was am Anfang tatsächlich nicht so leicht ist, wenn man eben nicht guckt, dass gleichzeitig Nahrung für die Bakterien sozusagen da ist. Oder aber auf der anderen Seite, du gibst Bakterienpräparate rein, denkst, okay, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich meine ganzen Fische umsetzen, setzt halt sehr viel Fisch sofort ein, der einfach sehr viel Ausscheidung produziert, du zusätzlich sehr viel fütterst, was die vorhandenen Bakterien, selbst wenn du sie zugefügt hast, völlig überfordert. Und die nicht damit hinterherkommen, das alles zu verstoffwechseln und abzubauen. Und dann hast du nämlich trotzdem einen Nitritpeak, selbst wenn du Bakterienpräparate benutzt hast.
Aber komme ich da nicht auch hin, wenn ich quasi schon die Einfahrphase habe, ohne Fische und dann Fische reinsetze? Wäre dasselbe Argument.
Richtig, ja. Deshalb sollte man auch nie sonderlich schnell besetzen. Beziehungsweise nicht viel besetzen, sondern immer so nach und nach. Du setzt 6 Tiere rein, wartest eine Woche, setzt wieder 6 Tiere rein, wartest eine Woche und nicht auf einen Schlag 80 Tiere. So.
Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst.
Es ist ja schon, also man muss ja trotzdem sagen, dass diese Bakterienpräparate einen Anwendungsfall haben. Weil du kannst es damit durchaus beschleunigen. Du musst dann vielleicht nicht 4 Wochen warten, vielleicht ist es dann nach 1 oder 2 Wochen schon durch. Es ist halt auch für den Notfall eine gute Lösung.
Ja, es schadet auf jeden Fall nicht.
Ne? Weil, also, wie gerade schon gesagt, es kann der Fall eintreten, dass du Tiere jetzt in ein neues Aquarium umsetzen musst.
Ja,
kann alles sein.
Also, das sagst du so schön. Ich persönlich muss aber sagen, wann tritt denn dieser Fall ein, wo du nicht auch den Filter und den Boden übernehmen kannst? Weil bei deinem Fall mit, oh, das Aquarium ist ausgelaufen, ja, aber es gibt doch noch alles. Also ja, das Wasser ist weg, aber das war es doch dann auch.
Ja, ist richtig.
Du könntest exakt das in einen Eimer setzen. Deshalb finde ich das Beispiel immer so ein bisschen konstruiert.
Ja. Ja, gut. Mag sein. Ist natürlich richtig. Der Fall ist, wenn, ein absoluter Grenzfall.
Ja.
Ja.
Wie du so schön Grenzfall sagst.
Ja,
ich würde das aus Marsch gezogen nennen, aber nun gut.
Was tatsächlich Bakterienpräparate, wo ich sie viel eher sehen würde, ist beim Gleichgewicht halten der Bakterienkulturen im Aquarium. Beispielsweise Blaualgen. Wenn man halt das Problem mit Cyanobakterien im Aquarium hat, dann kann es tatsächlich helfen, mit Bakterienpräparaten zu arbeiten, weil Cyanobakterien als Bakterien ja eben auch gegen die Konkurrenz der in Anführungszeichen guten Bakterien im Aquarium stehen. Mhm. Also wenn du Cyanobakterien hast, dann ist das halt so ein bisschen wie Algen. Ich meine, werden ja auch Blaualgen genannt. Und der Grund ist tatsächlich auch ein sehr ähnlicher, nur eben nicht auf Nährstoffebene, sondern auf bakterieller Ebene, dass es da Bakterienkulturen gehen, die sich gegenseitig die Nahrung wegfressen. Und in dem Fall sind die Blaualgen stärker und schneller. Und um das halt...
So läuft das bei uns zu Hause auch.
Und um das halt dann auszugleichen, kann es halt Sinn machen, da mit vernünftigen Bakterienpräparaten zu arbeiten, die sozusagen die vorhandenen Bakterienkulturen wieder stärken und aufbauen, um dann auf natürliche Art und Weise die Blaualgen wieder zu verdrängen.
Okay, also wir haben jetzt einmal Einfachphase einfach abwarten, Einfachphase beschleunigen mit sowas wie Bakterienpräparaten. Und jetzt wolltest du zu deinen 2 anderen Methoden kommen.
Ja, ich will noch einmal sagen, dass das Beschleunigen, es ist ja, also man wird ja dann sehr gerne gefragt, ja, aber wie lange dauert das denn jetzt? Keine Ahnung.
Das muss man messen.
Das musst du idealerweise messen, also dieses mit dem Nitritpeak, das ist tatsächlich genau das, wonach es klingt. Du wirst halt einen Punkt in deiner Einfachphase finden, wenn du jetzt, sagen wir mal, alle 2, 3 Tage Nitrit misst.
Ich würde das sogar häufiger messen.
Kannst auch häufiger messen. Dass du dann irgendwann bemerkst, okay, Nitrit steigt. Und irgendwann danach wird es dann wieder fallen und idealerweise dann auf 0 fallen und dann wird es idealerweise auf 0 bleiben. Das ist der Normalfall. Aber auch da muss man sagen, genauso wie mit den Algenphasen, genauso wie mit allen anderen im Aquarium, das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Es kann auch sein, dass ich 6 Wochen lang jeden Tag Nitrit messe und niemals Nitrit nachweisen konnte. Dann ist aber das Aquarium nach den 6 Wochen trotzdem eingelaufen.
Aber die 6 Wochen sind jetzt quasi schon so ein Wert, der relativ häufig auftaucht. Also nach 6 Wochen ist man safe quasi.
Ja, das ist einer, den ich annehmen würde, wo ich sagen würde, nach 6 Wochen bist du normalerweise safe, ja. Mhm. Wenn halt nicht gleichzeitig andere Probleme im Aquarium sichtbar sind. Wie beispielsweise, du hast auf einmal die riesen Blaualgenplage oder sowas. Irgendwas, was nicht auftreten sollte am Anfang. Mhm. Wenn es sich halt normal verhält, aber du trotzdem kein Nitrit nachweisen konntest, ja, dann ist das halt so. Dann
ja, Glück für dich.
Richtig, hast halt sozusagen Glück gehabt. Das ist wie, wenn du halt eine Einfachphase ohne Algen hast. Das ist dann auch so, ja.
Glück.
Wunderbar. Weil Leute fragen dann auch manchmal, ja, ich hatte gar keine Algen, was soll ich denn jetzt machen?
Entschuldigung, ich hatte gar kein Problem.
Offensichtlich solltest du nichts machen.
Wie gehe ich jetzt mit dem Mangel an Problemen um?
Ja, das kann dabei eben auch auftauchen.
Ja gut, aber wenn du immer hörst, ja, so und so läuft das und dann hast du die Algenphase und dann hast du die nicht, dann denkst du auch, du hast vielleicht was falsch gemacht.
Ja,
der normale Prozess bei dir nicht eintritt. Ich kann das verstehen. Also
ich kann das auch völlig verstehen. Da ist halt immer wieder dieser Rückschluss, den man sich auch selber geben muss. Das ist halt ein biologisches, super komplexes System und es verläuft halt einfach jedes Mal anders. Und es lässt sich halt nicht vorhersagen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, etwas, was wahrscheinlich passiert, aber davon kann man eben auch abweichen. Oder kann das Aquarium eben auch abweichen.
Ja, Biologie.
Ja. Ja, und tatsächlich die anderen beiden Startsachen, die ich jetzt meinte, der Dark Start und der Dry Start, die haben tatsächlich einen jeweils ganz konkreten Grund oder einen speziellen Aspekt, den sie erreichen wollen, um etwas leichter zu machen. Und da ist nämlich zuerst mal der Dry Start, der mit der eigentlichen Einfachphase gar nichts zu tun hat.
Ja, Dry Start, das ist die quasi englische Übersetzung von dem Wort ein trockener Start. Jetzt musst du uns aber auch erklären, warum.
Sagen, dass du einfach schön dieses Wort übersetzt einmal.
Ja, weil ich das kann. Ich kann aber nicht erklären, was das ist. Also ich weiß, dass man das ohne Wasser macht.
Ja, wie das Wort ja auch schon suggeriert. So?
K-L-U-K.
Naja, da geht es halt dabei darum, dass man vor allem Pflanzen, die ansonsten am Anfang eines Aquariums, also am Anfang eines Aquascapes, das ist jetzt sehr Aquascaping bezogen, weil für ein normales Aquarium wirst du das nicht machen müssen, die da Probleme bereiten können. Und da reden wir vor allem über sehr feine, kleine Pflanzen im Bodendeckerbereich.
Sowas wie die Utricularia.
Ja, die noch nicht mal
die
so sehr.
Die wir erfolgreich in grünen Schlamm verwandelt haben.
Wobei die auch einen Dry-Start durchaus vertragen kann, aber eher
das
sowas.
Das war ein Dry-Start damals.
Ja, ja, ich weiß.
Deshalb kam ich da nämlich drauf.
Ja. Aber da, also, so das Paradebeispiel ist halt HCC, also Hemianthus calitrichoides Cuba. So. Das Cuba-Perlkraut.
Das hätte ich sogar gewusst.
Ist halt eine der kleinsten Aquarienpflanzen, die du kriegen kannst. Und ist halt ein geiler Bodendecker, aber halt hat winzige Blätter und hat noch viel winzigere Wurzeln. Wenn du versuchst, den halt in Soil einzupflanzen, dann musst du den eigentlich so tief stecken, dass er schon gar nicht mehr sichtbar ist, damit er den nicht beim Befüllen des Aquariums direkt wieder hochkommt. Und da ist es halt ganz praktisch, wenn man das Ganze einfach ohne Wasser anwachsen lässt, weil dann kann der nichts aufschwimmen.
Ja, aber mit ohne Wasser meinst du ja nicht trocken.
Nee. Das heißt einfach, du richtest dein Aquarium fertig ein, du machst den Bodengrund rein, du machst die Steine rein und jetzt bepflanzt du das Aquarium auch schon fertig oder zumindest mit dem Bodendecker. Die anderen Pflanzen kannst du im Zweifelsfall auch später noch setzen, aber zumindest mit dem Bodendecker. Jetzt wird das Ganze richtig nass gesprüht mit einer Sprühflasche und dann kommt Klarsichtfolie übers Becken oder irgendein durchsichtiger Deckel. Und dann wird das Aquarium auch ganz normal beleuchtet, wie du es später auch beleuchten würdest. Durchaus sogar länger, weil du keine Angst vor Algen haben musst, wenn kein Wasser drin ist. Da kannst du es nämlich auch locker 10 oder 12 Stunden beleuchten. Aber das wird die ganze Zeit auf diesen 100% Luftfeuchtigkeit gehalten. Man kann morgens und abends mal die Folie so ein paar Minuten runternehmen zum Lüften, damit man Schimmel vorbeugt.
Ja, ich hatte bei der Utricularia einen Belüftungsplan.
Ja. Und dann sprüht man auch immer noch mal wieder regelmäßig nach, um dafür zu sorgen, dass auch die Blätter die ganze Zeit wirklich nass sind obendrauf. Aber es steht halt keine Wassersäule da drin. Und dadurch kann die Pflanze halt viel schneller anwurzeln, weil sie nicht gegen den Auftrieb des Wassers kämpfen muss. Und sie ist dann halt schon fest in dem Moment, wo das Aquarium geflutet wird. Vor allem sieht das Aquarium in dem Moment, wo es dann geflutet wird, schon richtig gut und fertig aus, weil die Pflanze dann idealerweise schon so einen Teppich gebildet hat und alles im Endeffekt fertig ist.
Ja, zugegebenermaßen sah es aber auch vorher ein bisschen dämlich aus mit der Frischhaltefolie. Also
ja,
ihr macht es euch damit nicht leichter im Sinne von, es sieht die ganze Zeit gut aus. Das tut es nicht.
Nee, es sieht halt besser aus in dem Moment, wo Wasser reinkommt.
Genau.
Das ist so ein bisschen der Plan.
Wie lange würde das dauern?
Das kommt ein bisschen auf die Pflanzen an, 4 bis 8 Wochen.
Also sind wir wieder bei den ungefähr 6 Wochen.
Ja, wobei die normale Einfahrphase im Anschluss ja noch passiert. Also die kommt ja noch oben drauf. Die nimmst du dir dadurch ja nicht weg. Weil, wie gesagt, das hat ja nur was mit dem Wachstum der Pflanze zu tun, nicht mit irgendwelchen Nitrifikationszyklen. Mhm. Die gibt es halt erst, wenn Wasser drin ist.
Okay.
So, das ist die eine Sache. Aber
also, obwohl der Boden feucht ist, bilden sich nicht die Bakterien, weil der Boden quasi nicht nass genug ist.
Ja, und der ja auch nicht durchwirbelt wird. Also, es gibt ja keinen Nahrungstransport.
Ist das so? Ist das so stationär?
Ich glaube schon.
In so einem kleinen Aquarium?
Also, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich denke schon, ja.
Also, ich weiß es nicht. Ich stelle nur die Frage, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Weil ich mir denke, wenn du einen Tropfen Wasser oder Farbe da reinmachen würdest, der würde sich ja auch verteilen. Weißt du, was ich meine? Der würde ja nicht stehen bleiben. Auch der würde sich nach und nach verteilen.
Ja, aber der wird ja gebunden durch den Bodengrund. Der ist ja nicht frei.
Okay, also du hast auch wirklich im Boden kein stehendes Wasser, kein bisschen.
Eigentlich nicht. Also könnte man sicherlich machen, aber ist nicht nötig.
Okay.
Ja, aber da ist eben der Anwendungsfall wirklich ausschließlich Pflanzenwachstum. Und auch nur dafür würde man das machen, wenn man halt einen feinen Bodendecker einsetzt und sagt, ich habe jetzt sowieso Zeit, ich mache es mir da jetzt mit der Pflanze ein bisschen leichter, dann macht man das. Mhm. Unter anderen Umständen musst du es eigentlich nicht machen.
Dann kommen wir jetzt zum Darkstart.
Genau. Der Darkstart ist nämlich tatsächlich
der dunkle Start.
Ein bisschen auf die Einfahrphase bezogen, aber auch wieder sehr Aquascaping-lastig. Denn gerade wenn wir einen Aquascape machen und Soil einsetzen, haben wir ein ganz konkretes Problem am Anfang, was eigentlich bizarr ist, weil es etwas ist, was wir machen und womit wir später explizit kein Problem mehr haben. Weil Soil ist in der Regel vorgedüngt. Zumindest wenn wir es als Pflanzensoil benutzen für ein Aquascape, dann ist da halt bereits eine ganze Menge Dünger drin. Und dieser Dünger wird halt natürlich rausgespült im Laufe der Zeit. Jetzt wird er halt rausgespült ab dem Moment, wo Wasser reinkommt. Ab dem Moment, wo Wasser reinkommt, haben wir gerade frisch eingesetzt unsere Pflanzen da drin, die noch gar keine richtigen Wurzeln ausgebildet haben, die noch gar keine richtigen Unterwasserblätter ausgebildet haben, die eigentlich noch völlig planlos sind für ihr Leben unter Wasser. diese Pflanze kann diese Nährstoffe in den ersten paar Wochen nicht verarbeiten, zumindest nicht in der Menge, wie das Soil sie zur Verfügung stellt. Und deshalb machen wir in den ersten paar Wochen viele Wasserwechsel. Wenn du halt ein starkes Soil einsetzt, machst du halt 3-4 Wasserwechsel die Woche für 3-4 Wochen, wenn man es ernst nimmt. Und beim Darkstart verhinderst du das so ein bisschen, indem du das Soil sozusagen vorwäscht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du machst ein Aquariumstart ohne Pflanzen, aber mit Wasser. Du richtest also dein Aquarium ein, Bodengrund, Hardscape.
Ich finde das jetzt schon frustrierend.
Wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht. Das hast du hier schon auch ein paar Mal gesehen.
Das ist das Gute, wenn du diesen extra Raum hier quasi für dich hast, wo ich nicht reingehen muss.
Da hast du es nie bemerkt, oder was? Naja, auf jeden Fall, du richtest das Aquarium ein, Bodengrund kommt rein, Hardscape kommt rein, aber keine Pflanzen, aber Wasser. Und der Filter läuft natürlich auch schon die ganze Zeit. Und dann wird das Aquarium einfach 4-6 Wochen lang im Dunkeln stehen gelassen. Es wird nicht beleuchtet. Weil wenn es beleuchten würde, würdest du nur Algen reinkriegen.
Du hast also quasi warmes, sich bewegendes Wasser.
Ja,
exakt. In einem leeren Aquarium.
Ja. Was dafür sorgt, dass die Nährstoffe, die überschüssigen Nährstoffe aus dem Soil schon mal rausgewaschen werden, um diesen ersten starken Nährstoffanstieg, den die Pflanzen noch nicht verarbeiten können. Also du machst da auch schon Wasserwechsel? Musst du nicht unbedingt. Es reicht, wenn du ganz am Ende einen machst. Also einen musst du machen.
Ja, du reicherst quasi dein Wasser mit den Nährstoffen an und dann nimmst du es raus.
Genau, um halt das Soil so ein bisschen abzuschwächen. Das ist der Plan dahinter, das Soil schwächer zu machen vom Nährstoffgehalt.
Also mit Kies kann ich mir das einfach schenken.
Ja, ja, klar, mit Kies brauchst du es nicht. Also Darkstart ist etwas, wo es ausschließlich um die Verarbeitung von Soil geht. Und um bestimmte Holzsorten. Wenn wir da über Bakterienrasen beispielsweise sprechen. Da gibt es ja dieses lustige Snake-Wood, Dragon-Wood, je nachdem, bei welchem Hersteller du das kaufst.
Das, was du in dem Cube bei Aquado eingesetzt hast. Richtig. Und was am Schimmeln war ohne Exakt. Ende.
Und das tut es immer. Das ist wirklich sau anstrengend, das im Aquarium zu benutzen. Es sieht halt toll aus.
Nee, tut es nicht. Es sieht ekelhaft aus.
Ja, also danach sieht es toll aus. aber für sowas kann man das auch machen, dass du dann halt gerade so ein Holz da schon drin hast, dann kann sich nämlich schon mal dieser ganze Glibberbakterienrasen bilden, den du dann zum Glück nicht sehen musst, weil das Aquarium dunkel ist und der dann idealerweise nach 6 Wochen von selber auch wieder verschwunden ist.
Ja, aber wir haben zum Beispiel früher immer unsere Wurzeln in der Badewanne gewässert.
Möchtest du, dass ich jetzt diesen Glibber-Ekelrasen in der Badewanne habe?
Also jetzt, wo ich mit dir zusammen wohne, vielleicht nicht mehr.
Also ja, natürlich kannst du deine Wurzeln auch woanders vorwässern.
Ja, in einem Eimer im Keller.
Du musst ja die Möglichkeit haben. Ja, dann brauchst du aber auch eine Wurzel, die da reinpasst oder einen groß genug Eimer.
Sagt der Mann mit den winzigen Nano-Aquarien.
Ja, richtig. Hier. Sag das mal einem Typen, der ein 3-Meter-Aquarium hat.
Ja, dem sag ich das nicht mehr. Der könnte mich in seinem Aquarium auch ertränken. Dem sag ich besser gar nichts.
Da ist dann halt vielleicht ein Darkstart gar keine so schlechte Idee. Weil das reduziert halt einfach die Wasserwechsel, die du machen musst mit Soil. Du machst nämlich keinen mehr de facto. Man kann zwischendurch einen machen, aber ich habe es tatsächlich immer so gemacht, dass ich gar keinen gemacht habe. Ich habe dann also 4 Wochen lang das Aquarium dunkel laufen lassen und habe das nicht angefasst. Kein einziges Mal.
Also alles, was das tut, ist dir Wasserwechsel sparen. Punkt.
Ja. Und dann nach den 4 Wochen ziehst du das komplette Wasser raus. Wirklich alles. Machst einen 100% Wasserwechsel. Und wenn das Wasser raus ist, bepflanzt du das Aquarium. Neues Wasser rein. Fertig. Und dann startest du sofort mit deinem regulären Wasserwechselregiment. Regime,
wie auch immer. Regiment ist das deutsche Wort dann. Ja.
Das ist ein komisches deutsches
Wort. Regiment.
Wo du es halt nur noch einmal die Woche machst. Oder alle 2 Wochen oder so. Und musst es halt nicht häufiger machen, weil dieser krasse Nährstoffpeak am Anfang vom Soil halt weg ist. Und das ist natürlich ein bisschen...
Aber ja. Du hast danach noch die Einfachphase.
Nicht mehr so richtig. Weil natürlich in der Zeit dieser Nitrifikationszyklus schon in Gang kommt. Vielleicht nicht so stark, weil natürlich nichts mit dem Aquarium passiert und auch kein Licht da ist und so weiter. Aber er ist durchaus schon aktiv. Und manchmal kannst du Glück haben, dass du danach, wie gesagt, auch schon von vornherein Nitrit quasi null hast. Manchmal ist es noch nicht ganz so weit, aber dann wird das sehr, sehr schnell passieren, sobald die ersten Pflanzen dann drin sind. Also es ist auch eine Beschleunigung der klassischen Einfachphase, wobei es natürlich de facto keine Beschleunigung ist, wenn du vorher 6 Wochen warten musst.
Ja, eben.
Aber das Bizarre ist natürlich so ein bisschen, was ja auch zu Recht kritisiert wird. So, ja, man setzt extra Soil ein, um diese Nährstoffe zu haben, aber dann unternimmt man entweder sehr viele Wasserwechsel oder so Geschichten wie ein Darkstart, um diese Nährstoffe erstmal wieder loszuwerden, weil man sie am Anfang gar nicht benutzen kann. Und das ist natürlich richtig, aber anders geht's halt auch nicht so richtig.
Ja, das ist so wie wenn du dir mit 18 ein sehr schnelles Motorrad kaufst und das dann aber 2 Jahre drosseln musst. Aber danach hast du was davon.
Ja, ja.
Hätte es sich mehr gelohnt, am Anfang 2 Jahre lang ein anderes Motorrad zu kaufen, um danach ein schnelleres Motorrad zu kaufen, oder lieber diese Drossel?
Ja.
Ja. Die damals 80 Euro gekostet hat.
Und schuld sind im Endeffekt die Pflanzen, weil die ja natürlich halt erstmal sie auf das Submersewachstum umstellen müssen, erstmal die Wurzeln ausbilden müssen und so weiter und so fort. Das ist
ja auch noch gar nicht die Menge.
Bis sie dann halt endlich in der Lage sind, diese Nährstoffe vernünftig aufzunehmen.
Ja, das ist aber ein Teil, den finde ich logisch und verständlich, weil ja, du hast in den ersten 6 Wochen noch nicht diese Pflanzenmasse. Aber nach 6 Wochen hast du ja diese Pflanzenmasse und dann kann sie es ja auch verwerten.
Genau. Das ist also ein bisschen das, was man damit versucht abzufedern. Deshalb, diese beiden Sachen sind halt sehr speziell für ein ganz konkretes Problem gedacht. Einerseits, du benutzt halt Soil und willst halt nicht die ganzen Wasserwechsel machen, weil du da keinen Bock drauf hast. Und das andere ist, du benutzt sehr feine, kleine Pflanzen, bei denen du ansonsten Angst hast, dass sie dir beim Müffeln hochkommen. Das sind die Hauptgründe für Dry Start und Dark Start. Und haben dementsprechend mit der eigentlichen Einfahrphase nicht so viel zu tun.
Okay. Dann habe ich jetzt was gelernt.
Ja, du musst ja auch überlegen, wie du dein Aquarium starten wirst.
Ja, ich wollte es eigentlich diese Woche schon starten. Das hat jetzt aus externen Gründen nicht geklappt. Aber ich glaube, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, dann könnte es schon soweit sein.
Ja, okay, ich bin gespannt. Aber vermutlich, wenn es im Laden steht, wird es wahrscheinlich sofort einfach befüllt werden, ne?
Ja, sicher.
Ja, gut. Dann ist es sowieso egal.
Ich werde das bepflanzen, dann da hinstellen, wo es hinstellen soll, dann befüllen.
Ja.
Und danach kümmert sich wer anders.
Und dann kommen nach 4 oder 6 Wochen Fische rein.
Genau.
Vielleicht. Wird's groß genug für Fische?
Ja.
Okay.
Ich wollte ja dieses, also so ein ganz normales 60er Set nehmen tatsächlich.
Ja, okay. Ja, gut.
Ich habe mir auch schon Fische ausgesucht.
Okay. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das passiert ist, aber ich bin irgendwie so beim Thema Iwagumi hängen geblieben und das habe ich tatsächlich selbst bis zu den Fischen durchgezogen.
Bin sehr gespannt.
Ich finde es gut, dass du eine Augenbraue hebst und ich bin mir sicher, dass ich das Thema Iwagumi besser durchgezogen habe als du bei deinen Iwagumis. Zumindest in der Theorie noch.
Ich sage eigentlich so, das letzte, was ich im 60er hatte, das war ein sehr, sehr, sehr klassisches, striktes Iwagumi.
Wie viele Pflanzen hattest du da drin?
1.
Na gut.
Da war nur Glossostigma drin.
Na gut. Das war aber auch ein langweiliges Iwagumi.
Ja, aber das ist ja etwas, was du ehrlich gesagt immer gesagt hast. Du hast mir immer gesagt, Iwagumi findest du völlig langweilig.
Ja, das kann man ja auch schön machen. Man darf sich da nicht so streng dran halten.
Ja, also diese klassische japanische Lehre von wegen nur 5 oder 7 Steine und in einer ganz bestimmten Anordnung. Jeder Stein hat ja auch einen eigenen Namen.
Ich weiß, ich habe dein Video darüber gesehen. Es war sehr langweilig, ich konnte mir nichts merken.
Unter kunsttheoretischen Aspekten finde ich das immer noch spannend. Aber ja, es ist halt so. Also es ist halt... Ich finde, ein Iwagumi ist eines der spektakulärsten Aquarien, wenn du es zum ersten Mal siehst, weil es so unglaublich sauber aussieht. Aber man sieht sich halt sehr schnell satt dran.
Das kommt ein bisschen drauf an, wie man das macht. Und das hat mir letzte Folge auch ein bisschen angeschnitten, dass wir gesagt haben, es gibt ja diverse Aspekte der Aquaristik, wo man sich wiederfinden kann. Und das ist ja auch einer. Du guckst dir das an, du hast was dazugelernt und dann nimmst du dir das, was für dich daraus interessant ist und setzt das für dich um und nimmst das für dich mit.
Ja, das stimmt.
Aber da wollte ich dich auch fragen, wir haben ja das letzte Mal, wie gesagt, über diese verschiedenen Aspekte gesprochen. Meerwasser-Aquaristik, Biotop-Aquaristik, alteingesessene Aquaristik. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man Aquaristik betreiben kann. Was sind denn, also dass du jetzt aus der Aquascaping-Richtung kommst, ist ja bekannt, das muss ich ja jetzt nicht sagen. Aber was sind denn Dinge, die du aus anderen Richtungen der Aquaristik für dich in das Aquascaping mitgenommen hast?
Tatsächlich aus dem Biotopbecken, was ich ja rückblickend ganz furchtbar fand von mir selber. Aber dieses Zusammenspiel der Tiere mit der Gestaltung selber nochmal. Weil ich das halt in einem Aquascape so für mich eigentlich bisher nie hatte. Auch natürlich so ein bisschen der Größe geschuldet, weil ich ohnehin sehr wenig Fische oder so, wenn überhaupt mal da drin hatte. Aber die Welse, die da drin waren, die L134, einerseits natürlich, dass sie nachtaktiv sind, dass sie halt viele Versteckmöglichkeiten brauchen, dass sie dann immer kopfüber unter irgendwelchen Hölzern hingen, aber halt vielmehr dieser Aspekt, dass sie das Holz brauchen, weil sie das halt aktiv abraspeln und das irgendwie Teil ihrer Verdauung ist, dass sie da Holzfasern
aufnehmen müssen. Das hätte ich dir vor 20 Jahren schon sagen können.
Ja, also, dass das so ist, ist mir ja auch klar. Nur das halt mal gehabt zu haben, macht halt einen Unterschied für mich. Mhm. Dass ich da jetzt ein anderes Verständnis für habe, wie bedeutend das dann ist, das halt mit einzubeziehen und mit zu bedenken dabei. Mhm. Dann tatsächlich auf der anderen Seite, dass Biotope echt ein bisschen trist sind, fast alle.
Das finde ich jetzt eine schwierige Aussage, weil dafür müsstest du ja alle kennen.
Ja, zumindest die, die ich bisher gesehen habe.
Was nicht besonders viele waren, weil es nicht dein Interessensgebiet ist.
Das stimmt.
Deshalb, also solche generalisierenden Aussagen finde ich schwierig.
Weiß nicht, was habe ich da sonst noch raus mitgenommen? Ich meine, wenn du halt auf einmal dann in Meerwasseraquaristik einsteigst, nimmst du daraus mit, dass das halt nichts mit Süßwasser zu tun hat? So gar nichts? Das ist eine völlig andere Welt. Und auch eine viel lebendigere Welt.
Also du konntest aber für dich quasi in die Meerwasseraquaristik auch nichts aus dem Aquascaping-Bereich mitnehmen? Nee,
gar nicht. Ich habe das am Anfang gedacht, dass das so sei. Aber rückblickend überhaupt nicht. Weil auch, was ich am Anfang überlegt hatte an Gestaltungselementen, wie ich da einen Steinaufbau mache, um ihn irgendwie an Gestaltungen anzulehnen, die ich im Aquascaping machen würde, ist völlig nutzlos.
Was die Leute auch gesagt haben. Die haben immer gesagt, Tobi, das ist zu viel.
Ja, aber andere haben auch gesagt, nee, kannst du ruhig so machen, das ist nicht das Problem. Muss halt gucken, was du später draufsetzt. Aber das Problem ist natürlich, das stimmt ja auch, das Problem ist halt, dass du zu dem Zeitpunkt, oder ich zumindest zu dem Zeitpunkt, ja noch gar nicht wusste, was das bedeutet, dass ich darauf achten muss, was man da später draufsetzt. Weil wenn ich diesen Steinaufbau gemacht hätte, wie in meinem allerersten Meerwasserbecken, und dann nur Zoanthus draufgesetzt hätte, wär mega geil geworden.
Das würde mir auch gefallen, weil das so minimalistisch ist.
Ja.
Können wir es nicht mal machen?
Könnte man.
Meerwassercube nur mit Zoas?
Aber, ne, das ist ja dann das, was dann
gemeint ist. Moment, ich möchte dabei bleiben. Können wir das nicht ernsthaft machen?
Theoretisch ja.
Quasi, wie hieß dieser, also auf der Aqua-Expo, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, gab es ein Meerwasseraquarium, auch so ein Cube, und die hatten einen, in Anführungszeichen, Bodendecker drin. Weißt du, was ich meine? Diese grüne Koralle.
Das Briareum. Affenhaar.
Ja, was... Also es sieht aus wie eine... wie eine galaktische Form von Gras.
Affenhaar. Also,
ich finde den Namen so fies. Aber ja. Diese Namen im Meerwasseraquarium, es gibt Zoanthus, die heißen Gorillanippel. Ja. Und solche Sachen.
Oder Pink Boobies.
Ja, die Übersetzung machst du. Ne? Also wer kommt denn noch sowas? Jedenfalls dieses Affenhaar, das ist wirklich wie grünes, galaktisches, sich bewegendes, glühendes.
Also ja, es fluoresziert ja auch so genau, krass. Ja.
Gras. Also es ist eine wirklich, es sieht krass aus, wenn man das sieht. Und das hatte irgendjemand als, in Anführungszeichen, Bodendecker genutzt. Sowas und dann hast du Felsen mit Zoas da drauf.
Ist machbar, ist sogar relativ easy. Sind ja da nur Weichkorallen?
Ist ja auch relativ easy.
Ja, jetzt weiß ich das, weißt du?
Ihr habt's gehört.
Damals, ihr habt's gehört. Da müsste man dann erst wieder ein Meerwasserbecken irgendwo hinstellen.
Oh nein, wie schrecklich. Ich wüsste dann Platz.
Ich wüsste da auch einen Platz, der dir nicht gefallen würde, weil es nämlich laut ist.
Ich glaube, wir reden sogar von demselben Platz, aber ich hatte kurz vergessen,
natürlich.
Dass es laut ist.
Verdammt. Strömungspumpen, Abschäumer, ja, du kennst den Spaß.
Okay, doch nicht.
Naja, aber ne, also das ist halt sowas. Es gibt halt so viele Aspekte, die du einfach nicht weiß und die du nicht übertragen kannst. Weil ich habe ja auch immer gesagt, das hatten wir doch schon mal, glaube ich, in einem Podcast als Thema mit der Xenia. Dass ich am Anfang immer gesagt habe, ja, mein Gott, alle Leute sagen, die wächst so schnell, das ist kein Vergleich zu einer Stängelpflanze. Jede Stängelpflanze wächst schneller. So, ja, die Xenia wächst vielleicht nicht so schnell, aber wie die sich halt auf Oberflächen festkrallt und dass sie halt in der Lage ist, anders als eine Stängelpflanze, aus jedem winzigen Zellrest sich komplett zu regenerieren, das ist halt ein anderes Thema.
Aber die ist so fantastisch.
Die ist halt nicht, also du kannst sie nicht aus diesem Stein rausbekommen. Das ist nicht möglich.
So wie diese Wasserlinsen immer alle sagen, die wird man nie wieder los.
Ja gut, die muss ich eigentlich nur sauber abkeschern.
Das fand ich auch sagen, weil die wirst du nie wieder los. Und ich hatte die eine Zeit lang. Und dann wollte ich sie nicht mehr haben, dann habe ich sie 3-4 Mal abgecashert, dann waren die weg.
Ja.
Also Leute, was macht ihr denn alle?
Das ist wirklich nicht das große Problem. Aber so eine Xenia, das ist halt wie eine Planarie. Ja, die kannst ja in 1000 Stücke zerreißen, ist ja völlig wurscht. Die kann ja aus jedem bisschen sich wieder komplett regenerieren.
Ich möchte kurz sagen, wir zerreißen hier keine Planarien.
Aber das ist halt einfach krass. Das ist so eine andere Welt, die so viel aktiver ist. Da passiert auch im Bodengrund einfach viel mehr. Weil, was wir da mittlerweile an riesigen Borstenwürmern im Bodengrund haben in dem Meerwasserbecken. Also darfst du auf gar keinen Fall mehr mit Finger in den Sand stecken.
Sagst du mir das mit der Erwartung, dass ich da Finger in den Sand stecke?
Ja, ich sage dir das mit der Erwartung, dass du es auch in Zukunft nicht tun wirst.
Was glaubst du, wie häufig ich in diesem Aquarium schon den Finger in den Sand gesteckt habe?
Das würde dann jetzt auch ziemlich brennen.
Also danke für die Warnung.
Aber das ist ja was, also sowas hast du im Süßwasser einfach nicht. Da hast du halt so ein paar kleine Muschelkrebse, da hast du vielleicht mal so 2-3 Scheibenwürmer, das war's. Und
Also ich erwarte jetzt, dass mindestens einer von euch einen Kommentar schreibt, was für Tiere wir alles im Süßwasserboden haben könnten, die Tobi einfach noch nie gesehen hat.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass im Meerwasserboden die Artendichte massiv viel höher ist als in einem Boden in einem Süßwasserfluss.
Ja, dann ist das jetzt deine Aufgabe, das mal rauszufinden und uns im nächsten Podcast zu sagen.
Ja, aber das, also, ich finde es tatsächlich schwierig, wenn ich irgendwie so aus anderen Sachen da irgendwie Wissen übernommen haben sollte. Das ist irgendwie nicht so viel, wie ich auch selber vielleicht gedacht habe.
Ich glaube, es kommt aber auch vielleicht davon, dass du da weniger Berührungspunkte mit hast.
Ja, ja.
Also wenn man immer so sein eigenes Süppchen macht, dann kriegt man so wenig mit, was außerhalb seines Tellerrands passiert.
Und ich verstehe auch, dass das für viele halt auch ein bisschen langweilig klingt oder ein bisschen einschränkend klingt. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass ich mir auch denke, warum soll ich mich mit etwas auseinandersetzen, wo ich halt weiß, dass es mir nicht so sehr Spaß macht. Und gerade wenn es halt in so eine Videorichtung gehen soll, dann muss mir das Thema Spaß machen, sonst habe ich halt auch keinen Spaß daran, ein Video drüber zu machen.
Wie gesagt, da denke ich, bist du auch der Falsche, da müsstest du jemand anderes quasi dazu holen, dem das Spaß macht. Weil wenn du selber sagst, macht dir keinen Spaß, dann wird das auch in die Hose gehen. Was würdest du denn sagen, hast du mit aus anderen Lebensbereichen, sage ich jetzt mal, mit in die Aquaristik genommen?
Ja, also hauptsächlich Fotografie natürlich, ne? Bildgestaltung, Bildkomposition. Weil das ist ja das, was ich in einem Aquascape immer sehe. Halt die Möglichkeit, ein, in Anführungszeichen, lebendes Bild zu gestalten. Und da halt Kunsttheorien, Kompositionstheorien anzulegen, die du in der Fotografie genauso hast.
Weil ich glaube, das ist was, wo wir uns auch sehr unterscheiden. Weil du kommst aus so einer Richtung, das ist der, also ich möchte natürlich auch, dass es gut aussieht, aber das ist ein Teil, der mir so egal ist. Weil ich finde diesen Biotop-Aspekt, glaube ich, schon deutlich interessanter.
Ja, und ich finde zum
Beispiel
vielleicht
nicht unbedingt Biotop, aber im Sinne von
Lebensraum.
Dass das ein Lebensraum ist. Mhm. Das müsste für mich kein Biotop sein, das ist mir nicht so wichtig, aber Lebensraum.
Ja, und ich habe, also ich habe tatsächlich, kann mich nur daran erinnern, es gab ein, ich glaube, das war der Video-Workshop von Fukada bei Green Aqua. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo er auch über einige der IAPLC-Sieger-Aquarien gesprochen hat. Oder lass es in einem anderen Wettbewerb gewesen sein, aber irgendwelche großen internationalen Sieger-Aquarien, wo er halt auf solche Feinheiten, also auf so quasi bildkompositorische Feinheiten eingegangen ist. Das hat mir so einen Spaß gemacht, ihm dabei zuzuhören und das nachzuvollziehen, wo er sagt, oh, hier, guck mal da an dieser Stelle, da entsteht jetzt ein Schattenwurf durch diese Pflanze, die dort drüber gewachsen ist, die eigentlich mit dem Aufbau nichts zu tun hat, aber durch diesen Schattenwurf entsteht an anderer Stelle ein größerer Interessenfokus, weil es dort dann heller wird, weil es an dieser anderen Stelle dunkler geworden ist. So Blickführung. Mega spannend. Oder dass er darüber geredet hat, wie er in seinen eigenen Aquarien Elemente in das Hardscape gebaut hat, die von vorne vom Hardscape selber verdeckt werden, die du nicht siehst, die du dann aber in den Reflexionen der Seitenscheiben sehen kannst. Und die sozusagen das Layout über die Grenze des Aquariums durch die Reflexion hin erweitern.
Also ich freue mich erstmal, dass du da so Spaß dran hast, weil dein ganzes Gesicht leuchtet. Das ist
ja
schön.
Das ist fantastisch.
Und dann finde ich es super beeindruckend, dass sich jemand Gedanken über Reflexionen in den Seitenscheiben macht.
Ja, mega gut.
Ich wünschte, ich hätte mein Leben so sehr im Griff wie dieser Mann. Ich meine, heilige Scheiße.
Aber das ist dann halt auch eben das Level, also auf dem da international gearbeitet wird. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das hat ganz, ganz, ganz viel von Fotografie und generell von Bildkunst.
Ich weiß noch, wir waren irgendwann in Holland auf der Messe. Die heißt,
Vivarium.
Sag es. Genau, auf der Vivarium. Und da fand ein Wettbewerb statt und da haben wir uns ein Aquarium angeguckt, kannst du dich noch dran erinnern? Die hatten so eine Art Höhle, wo oben von der Spotbeleuchtung quasi so ein Spotlicht reinschien.
Ja, ja.
Das war das, wo ich sofort dran denken musste, weil ich habe mir noch nie über Licht im Aquarium Gedanken gemacht, noch nie in meinem ganzen Leben. Aber vor diesem Aquarium habe ich ganz lange gestanden, weil ich das so schön fand, dass du diesen einen Fleck auf dem Boden hattest, wo wie so ein Sonnenstrahl reingekommen ist. Durch Steine, wo du diesen einen ganz hellen Fleck auf dem Boden hattest, wo ich noch dachte, hier müsste man eigentlich so eine kleine Schatztruhe hinstellen, weil ich das so schön fand einfach. Ja. Das sah so natürlich aus und so lebendig.
Ja, und das ist ja, also diese ganzen, bei diesen ganzen Kunsttheorie-Sachen, da geht es ja nicht darum, etwas Künstliches im Sinne von artificial, also etwas nicht Echtes zu schaffen, sondern da geht es ja durchaus darum, etwas zu optimieren, mit den Möglichkeiten, die du halt in der Natur auch vorfindest.
Ja, ich meine, es ist ja auch echtes Licht und echte Steine, ja, und echte Pflanzen. Also,
ne, das kannst du ja auch vergleichen mit so Bonsai-Geschichten zum Beispiel. Das ist ja auch ein echter Baum, der wirklich so wächst. Aber du kannst ihn halt in eine bestimmte Richtung drücken, in eine bestimmte Richtung beschneiden, um eine bestimmte Form zu erreichen. Aber es ändert ja nichts daran, dass es weiterhin ein Baum ist. Weißt du, was ich hinaus will?
Ich weiß auch, was du hinaus willst, ja.
Okay.
Mir fällt es schwer, deine Begeisterung zu teilen, weil ich denke, jo,
Bonsai-Baum. Ja, 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 gut, aber ich meine, das haben wir doch auch, wenn wir zusammen ins Museum gehen.
Ja, absolut.
So, das ist ja, ich kann mir halt sehr lange in Mondrian angucken, wo du denkst, ah, weiße Vierecke und da ist was Gelbes. Okay, nächstes.
Ja, aber in Essen, ne? Im Stadtmuseum hängen Bilder, das sind weiße Bilder, wo jemand, genau, im Volkwang-Museum, da hängen weiße Bilder, wo jemand quasi wie mit einem Messer einmal durchgezogen hat und dann ist da so ein Riss drin.
Ja, stimmt, die gibt's auch. Da weiß ich leider nicht, von wem die sind. Das ist also, moderne Kunst ist ein bisschen schwierig. So, das finde ich auch schwierig.
Aber, es gäbe aber bestimmt jemanden, der dir jetzt erzählt, und wenn ihr so einer seid, bitte schreibt's in die Kommentare, ich möchte es verstehen. Was ist denn daran so gut?
Ja, ich weiß ja, wie dieses Ding hier mit den Bananen, die an Wände getaped werden und dann nimmt irgendwer sie weg und so. Also,
ja, oder man dreht ein ich glaube, es war ein Pissoir, um.
Ich finde, das bietet schon wieder sehr viel Interpretationsspielraum.
Ich merke schon, wie mein Blutdruck steigt.
Nein, aber sowas wie ein Mondrian finde ich fantastisch als Bild. Das ist so, dass das Maximum an Komplexitätsreduktion bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Interpretation. Das ist fantastisch. Ich hätte auch Kunstgeschichte studieren können eigentlich.
Ja. Mhm. Dann könntest du mir jetzt erzählen, was ist denn da dran die Interpretation? Bitte, erleuchte mich.
Bei Mondrian ist es zum Beispiel ganz häufig die Interpretation einer brennenden Stadt.
Aha.
Also.
In blauen und roten Vierecken.
Ja.
Aha. Und das hat wer gesagt?
Mondrian.
Weißt du, wenn du darüber eine Arbeit schreiben würdest, in der Schule, und du hättest dieses Bild, und auf diesem Bild sind zu sehen Karos aus Rot und Blau.
Und Gelb manchmal.
Und Gelb manchmal.
Und ganz viel Weiß.
Und sehr viel Weiß. Und dann hättest du geschrieben, das ist die Interpretation einer brennenden Stadt. Dann hätte ich den Sozialarbeiter angerufen, hätte gesagt, ich weiß nicht, was für Drogen dieser Junge nimmt, aber bitte guckt, ob es ihm psychisch gut geht. Also.
Ich war sehr gut in solchen Analysen schreiben.
Ja, ja, ich merke das schon.
Naja, auf jeden Fall, das ist halt das, was ich da dran so spannend finde und wo ich auch das meiste rausgezogen habe. Und tatsächlich halt auch, nochmal auf Fotografie sozusagen zu sprechen kommen. Ich habe ja auch beruflich vorher viel im Bereich Food-Fotografie gemacht. Und da geht's halt, also was ich dabei so spannend finde, das ist bei der Architekturfotografie ähnlich, aber nicht ganz so extrem. Ich kann halt nicht nur das Foto beeinflussen durch meine Fähigkeiten mit der Kamera, durch die Blende, durch die Belichtung, durch was weiß ich, sondern ich kann gleichzeitig auch noch das Motiv selber zu 100% beeinflussen. Das ist so die maximal mögliche Freiheit, die man
dabei hat.
Jetzt
sind wir wieder bei der Aquaristik, wolltest du sagen.
Ja, erst bei der Fotografie, aber ne, das überträgt sich natürlich. Ja,
weil du gerade von Food-Fotografie kamst.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, du kannst das Motiv selber beeinflussen, dann meinst du jetzt wieder die Aquaristik.
Nein, dann meine ich zuerst die Food-Fotografie mit. Ich kann ja beeinflussen, was für ein Stück Kuchen ich da hinlege, wie ich dieses Stück Kuchen drehe, wie ich es anschneide, ob ich Sahne drauf mache. Ich habe die volle Kontrolle über das Bild selbst.
Einer von uns hat gerade richtig Hunger.
Und das ist halt im Aquarium genauso. Und das ist das, was ich da am ehesten übertragen konnte.
Mhm.
Ich glaube, das war es ehrlich gesagt auch an Sachen, die ich da übertragen konnte.
Ja.
Weil wie gesagt, vieles halt, das hatte ich vorhin ja schon einmal sozusagen im Nebensatz gesagt, vieles dann auch an Interesse erst damit gekommen, als das Aquarium schon da war und nicht im Vorfeld. Also das Interesse an biochemischen Vorgängen oder so, das hatte ich vorher nicht.
Also quasi der Kindergarten, der dieses Aquarium loswerden wollte, der ist jetzt quasi an deiner beruflichen Laufbahn schuld.
Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Ja. Aber das war ja auch sehr viel. Also da gab es ja sehr viele Zufälle, die dazu geführt haben jetzt.
So ist das manchmal.
Ja. Ja gut, dann haben wir das Thema doch noch drin heute.
Ich glaube, das wäre auch sonst eine sehr kurze, langweilige Folge geworden, wenn du nur ein bisschen über die Einfachphase gesprochen hättest.
Ja, jetzt sind wir bei 1,40, wahrscheinlich nach dem Schnitt so bei 1,30.
Ja, guck. Das wäre ja eine 15-Minuten-Folge geworden.
Nö, aber ist ja ganz gut. Ja, okay, für nächstes Mal hast du ja schon gesagt, dann gucken wir mal, ob wir bis dahin in dem Museum waren.
Ja, ich hoffe.
Hm. Mal schauen, dass wir vielleicht nächste Woche mal hinfahren.
Ja, wir sind nächste Woche erstmal in Bremen.
Ja, Bremerhaven, nicht Bremen.
Entschuldigung, in Bremerhaven.
Zwei komplett unterschiedliche Städte.
Sie liegen aber nebeneinander.
Sie liegen untereinander.
Sie liegen in einer gewissen Entfernung zueinander.
Ja.
Genau, also wir werden euch berichten, wenn wir im Tiefseemuseum waren. Und wir werden berichten, wenn mein Aquarium endlich steht, von dem ich hier seit Wochen erzähle.
Mhm. Ja gut, dann machen wir das. Dann nehmen wir das mit als Themenideen für die nächsten zwei Wochen.
Genau.
Gut.
Bis dahin.
Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Es macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen, und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOwner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen winzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich, bis zur nächsten Folge.